Ja, vielen Dank für das Zeichen. Es kann beginnen. Ich darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen zur heutigen Stadtverordnetenversammlung und darf feststellen, dass wir ordnungsgemäß geladen haben und heute mit 16 hier anwesend und einem Stadtverordneten online dazugeschaltet beschlussfähig sind. Die Herren Kerber und Gröning lassen sich entschuldigen. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 2. Hier geht es um die Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 17.06.2025. Gibt es hierzu Redebedarf?
Sorry, schön genannt. Ich würde gerne allgemein was sagen, aber wir können auch erst die Protokolle machen und danach. Egal, okay. Das eine dieser Protokolle ist jetzt, die Sitzung ist jetzt schon fast ein halbes Jahr her. Und wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber ich würde doch darum bitten, dass die Protokolle uns etwas zeitnah zugestellt werden. Es ist äußerst schwierig, das nach so langer Zeit noch alles nachzuvollziehen. Das wäre sehr schön. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich frage nochmal zum 17.06. zur Niederschrift selbst. Gibt es dazu Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Insofern gilt sie als so genehmigt. Tagesordnungspunkt allgemein. Herr Seliger.
Ich schließe mich an. Es ist ja eine schöne Anregung. Wir sind ja jetzt seit über einem Jahr Stadtverordnete und ich habe noch nicht ganz verstanden, ob das Protokoll ergebnisorientiert erfasst wird und wie lange die Audiodateien, die ja erklären, wenn man was nicht versteht in der Niederschrift, wie man das abhören kann. Da steht bestimmt irgendwo, aber ich habe es noch nicht gefunden. Also wie ist das mit den Protokollen? Die Audiodatei plus sozusagen ergebnisorientiertes Protokoll oder nicht? Das ist so eine Gemischtlage irgendwie für mich, wenn man nicht dabei ist zum Beispiel. Wie ist das vorgesehen? Was ist das Ziel?
Also ich sage mal so, im Zweifel sind es unsere Protokolle und wir können darüber bestimmen. Wäre jetzt so mein erster Aufschlag dazu. Ich glaube, wir waren ganz ursprünglich mal, aber da mögen sich die miterinnern, die in der letzten Legislatur schon dabei waren. Ich glaube, wir wollten ursprünglich die Audiodateien so lange abhörbar haben, bis das Protokoll geschrieben und verabschiedet ist oder genehmigt ist. Jetzt sind die Audiodateien ja länger drauf. Also bis dahin, glaube ich, man kann jetzt, glaube ich, genau bis 22, also rückwirkend auch sich das nochmal anhören. Ich persönlich finde es unschädlich, also auch gut, wenn man jetzt nochmal irgendwas nachhören möchte und vielleicht das Protokoll an einzelnen Punkten da auch jetzt nicht besonders aussagekräftig ist. Aber ich glaube, da kann man jetzt vortrefflich drüber streiten, wie lange so eine Audiodatei vorrätig sein soll. Herr Scheiner.
Also wenn ich mich recht entsinne, gibt es dazu ja in der Kommunalverfassung eine Aussage. Und die besagt, dass das Protokoll, also das Tonprotokoll bis zur endgültigen Fertigstellung des Protokolls, ja, vorgehalten werden muss. Nun hatten wir ja, einige erinnern sich, war ja ein Wunsch von mir in Bezug auf diese Sonderstadtentwicklungssitzung, das Protokoll länger im Server behalten, ja, Server wäre so ein Thema. Nachhaltig ist das natürlich nicht, denn die Serverkapazitäten füllen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin der Meinung, das sollten wir in der Geschäftsordnung festlegen. Wir wollen ja an die Geschäftsordnung ran. Und das ist eine klassische Nummer, wo man das sagt, denn es gibt andererseits in den Kommentaren der Kommunalverfassung auch wieder Punkte, wo man sagt, dass das entsprechende Gremium, also der Fachausschuss oder die Gemeindevertretung oder die Stadtverordnetenversammlung, entsprechend auch befinden kann. Und dann hat die Verwaltung das im Endeffekt eigentlich zu sichern. Also ich sage mal jetzt, dieses Protokoll von diesem besagten Stadtentwicklungsausschuss, von diesem Sonderausschuss, das sollten wir möglichst nicht wegwerfen. Das ist nämlich sehr schön, aussagekräftig.
Okay, dann nehmen wir das mit in die Diskussion um unsere neue Geschäftsordnung und dann werden wir es dort festschreiben, wie wir uns gemeinsam wünschen, dass mit den Audioaufzeichnungen umgegangen wird. Also, wir haben den 17.06. genehmigt. Ich frage unter Tagesordnungspunkt 3 jetzt nach Einwendungen zur Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 22.07.25. Gibt es hierzu Redebedarf? Das ist ebenfalls nicht der Fall. Vielen Dank. Insofern gilt auch diese Niederschrift als genehmigt. Tagesordnungspunkt 4, Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 30.09.25. Das ist jetzt noch nicht ganz so lange her. Gibt es hier Redebedarf? Auch das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Insofern gilt auch diese Niederschrift als genehmigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5 und stellen unsere heutige Tagesordnung fest. Es gab... Okay. Dann frage ich, gibt es Änderungswünsche zur Tagesordnung? Herr von Essen.
Ja, schönen guten Abend von mir. Die Überlegung im Vorfeld war zwischen einigen Stadtverordneten, ob es sinnvoll ist, über die Kita in dieser Stadtverordnetenversammlung abstimmen zu lassen, also über einen Entwurf abstimmen zu lassen oder eine Verfahrensweise abstimmen zu lassen, obwohl sich da jetzt mal zum einen zuletzt Änderungen ergeben hatten und zum anderen der Haushalt 2026 jetzt noch nicht vorgelegt wurde. Und diesbezüglich ist die Frage, ob denn die finanziellen Folgen, die eine Entscheidung, die wir heute treffen, hätte, überhaupt sinnvoll dort eingepasst werden kann. Und insofern würde ich gerne zur Diskussion stellen, ob es möglicherweise sinnvoller ist, diesen Tagesordnungspunkt auf die nächste Stadtverordnetenversammlung zu verschieben.
Wir reden über den Tagesordnungspunkt 8.7 mit der Vorlage S197-2025 Variantenvergleich zum Erweiterungsbau Kita Zwergenland.
Ja, das ist richtig, genau.
Gut, die Frage ist jetzt hier tatsächlich unter Tagesordnung diskutieren, ob man generell gleich mitnehmen wollen in die nächste. Wenn das der Wunsch ist, dann bitte ich um Meinungsäußerung. Frau Krebs.
Ich bin dagegen. Ich bin dagegen, weil ich die Antwort von Herrn Anders zu dieser Frage gehört habe. Und er meinte, dass das ein grundsätzliches Thema ist, das eigentlich auch finanziell unabhängig behandelt werden müsste. Und wie ich finde, wir reden jetzt sehr lange über die Kita Zwergenland. Und ich würde sie jetzt auch nicht vom Haushalt tatsächlich abhängig machen wollen. Und ich glaube, dass jede Fraktion sich darüber Gedanken gemacht, Standpunkte auch sich überlegt hat. Und ich finde, mit der Aussage des Kämmerers ist auch das wirklich eine politische Entscheidung. Und von daher bin ich nicht für eine Vertagung, sondern für eine Entscheidung heute.
Vielen Dank. Gibt es Herr Scheiner?
Also ich darf an die Diskussion im Hauptausschuss erinnern. Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, dann hat der Kämmerer meiner Meinung nach wie zu verstehen gegeben, dass im Zusammenhang mit der Planung die Verwaltung gerne weitermachen möchte. Jetzt haben wir schon einmal durch die berühmt-berüchtigte Eiche, als auch dann das ganze Prozedere mit dem Planer rein, Planer raus, Stockwerk rauf, Stockwerk runter. Also wenn ich das recht in Erinnerung habe, haben wir ungefähr 6 Monate verloren. Das sind 6 Monate, die wir weiter entfernt sind von der, ich gehe jetzt mal davon aus, wir würden uns für 6 mehrheitlich entscheiden, von der die Gesamtarbeitssituation der Erzieherinnen und Erzieher dort weiter so bleibt, wie sie ist. Das heißt also, es schiebt sich noch weiter raus. Für mich im Übrigen noch viel wichtiger, die Gesamtsituation der beiden Gebäude. Denn die beiden Gebäude sind, ich sage jetzt nicht in einem grottigen Zustand, aber sie sind im Endeffekt eigentlich überholungsbedürftig und zwar in Größenordnung. Das weiß auch jeder, der die kennt. Ja, also kann man im Keller anfangen und hört auf dem Dach auf. Insofern würde unsere Fraktion ganz gerne darüber heute auch befinden, damit die Verwaltung einen klaren Plan hat, wie das zeitlich sich weiterentwickeln soll.
Vielen Dank, Herr Anders.
Ja, auch von meiner Seite erstmal einen wunderschönen guten Abend. Frau Krebs und Herr Scheiner haben soweit eigentlich schon alles gesagt. Ich möchte nur noch mal kurz zum Ursprung einige Ausführungen machen. Gestern im Laufe des Tages kam die Anfrage vom Bürgerbündnis, ob die Verwaltung aufgrund dessen, was auch Herr Ende von Essen gerade gesagt hat, bereit ist, die Beschlussvorlage zurückzuziehen. Daraufhin hatten wir geantwortet, dass wir das für den falschen Weg halten, sondern gerne als Verwaltung an dieser Beschlussvorlage festhalten wollen. Also der Einreicher Verwaltung wird diese Vorlage nicht zurückziehen. Sicherlich steht den Stadtverordneten das frei, darüber zu befinden oder nicht zu befinden. Aber Frau Krebs, wie gesagt, hat es erwähnt, und das war auch der Hauptpunkt für uns gewesen, so ein Thema mit der Haushaltsplanung zu verbinden, dann werden wir nie einen Haushaltsplan erstellen können, weil es einfach zu komplex ist. Und hier nicht nur um das rein Finanzielle, was auch Herr Scheiner gesagt hat, sondern um deutlich mehr. Also selbst wenn wir das Geld hätten, Plätze zu schaffen, ohne dass wir die brauchen, ich glaube, das erklärt sich von alleine, dass das auch nicht der richtige Weg ist. Von daher glauben wir schon, dass heute eine Entscheidung notwendig ist, insbesondere auch im Hinblick auf unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort und auf die Kinder. Herr Scheiner hat es auch gesagt, Altwillen sind mittlerweile ein Zustand, der dringend sanierungsbedürftig ist. Ich möchte daran erinnern, dass wir 2022, auch wenn es schon lange her ist, hier einen Grundsatzbeschluss gefasst haben, wo wir uns für diesen Standort bekannt haben. Und natürlich möchten wir uns als Verwaltung auch weiterhin zu diesem Standort ganz klar bekennen. Und die Entscheidung, die heute getroffen wird, ist die eine, was der Haushaltsplan am Ende des Tages hergeht, nochmal was anderes. Aber sobald die Stadtverordnetenversammlung sich für eine Variante entscheidet, werden wir morgen nicht sofort losrennen und den Planer beauftragen oder ausschreiben, sondern wir werden es intern auch nochmal besprechen. Wir werden auch schauen, wie die weiteren Wege sind. Das kann man gerne gemeinsam abstimmen. Aber dass man zumindest auch für die Haushaltsplanung erstmal eine Orientierung hat, inwiefern denn, ob dieses Projekt denn noch Bestandteil ist und vor allem in welchen Jahren, 26, 27, ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Zumindest der Haushalt 25 gibt ja einen gewissen Rahmen her mit den Folgejahren, rund 5,5 Millionen Euro. Die Variante 6 spiegelt diesen Betrag wider. Und von daher bitten wir wirklich auch, diese Beschlussvorlage zumindest heute auch zu besprechen, um im Optimalfall auch eine Entscheidung zu treffen, damit wir als Verwaltung zumindest einmal weiterarbeiten können. Und ich rate hier auch wirklich ab, so eine Maßnahme im Rahmen der Haushaltsdebatte zu führen, weil diese nicht sinnvoll und nicht förderlich ist.
Vielen Dank. Herr von Essen.
Ja, vielen Dank. Ich finde es ein bisschen kurios, dass immer darauf abgestellt wird, dass diese Villen in einem nicht so schönen Zustand sind, saniert werden müssen, denn nur ein kleiner Teil dieser ganzen Optionen, der da vorgelegt wurde, sieht überhaupt eine Sanierung dieser Villen vor. Eigentlich geht es ja um den Ausbau und um die Erweiterung und eben um Sanierung oder Nicht-Sanierung. Das ist ja mehr so ein Randthema. Aber gut, wenn so viele dagegen sind, dann hat das hier keine Chance durchzukommen. Dann würde ich sagen, beantrage ich da keine Abstimmung drüber. Wenn es sein ist, gibt es jetzt noch Wortmeldungen. Danke.
Also ich habe Frau Krischer noch und Herrn Anders dann nochmal.
Ja, guten Abend in die Runde. Herr Anders hat es ja schon erwähnt. Wir sind da noch mal mit einer Anfrage auf die Verwaltung zugegangen. Nicht, weil wir das Projekt nicht richtig finden und das ist alles dritten. Trotzdem ist es halt aus unserer Sicht eine trotzdem schlechte Basis, jetzt über finanzielle Mittel in der Größenordnung zu entscheiden, wenn wir die Basis für 26 und die folgenden Jahre nicht kennen. Ich hatte es in die Mail an Herrn Anders auch geschrieben. Er hat ja heute auch noch, anders, Sie haben ja auch eine E-Vorlage drin, Haushaltssituation zum Ausblick. Wir wissen nicht, was der Kreis beschließt. Der Bürgermeister hatte es zumindest in dem Ausschuss, in dem ich jetzt war, im Umweltausschuss, auch ausgeführt. Die Landkreise gehen alle in ein Haushaltssicherungskonzept. Also wir werden auch von da Kürzungen massiver Art zu befürchten haben. Und das setzt sich also keinesfalls gegen das Projekt, auf gar keinen Fall. Es ist einfach die Sorge, dass wir hier eine Entscheidung treffen und dann uns im Frühjahr wieder hinsetzen und wieder die gleiche Diskussion führen und dann sagen, aber da haben wir jetzt schon zugestimmt, was lassen wir denn dafür jetzt wegfallen? Und das würde ich uns gern ersparen, weil wir ja jetzt keinen Zeitdruck haben. Das hatte sich ja in den letzten Monaten auch anders dargestellt, dass wir Zeitdruck haben. Den haben wir jetzt ja nicht, außer natürlich, dass Baukosten steigen eventuell, ganz klar. Also richtet sich nochmal nicht gegen das Projekt, sondern einfach die Basis ist aus unserer Sicht nicht gegeben, diese Entscheidung in der Größe zu treffen. Das will ich einfach nur noch mal gesagt haben und danke.
Vielen Dank. Herr Anders.
Herr von Essen, muss ich gleich widersprechen. Die Verwaltung hat sich auch in den Fachausschüssen eindeutig für die Variante 6 ausgesprochen. Da haben wir die Prognose für den Verbinder 3,5 Millionen Euro und für die Altwillen 2,5 Millionen Euro, also liegt ein 1 Million Euro Unterschied, sicherlich viel Geld. Aber zu sagen, dass die Sanierung der Altwillen einen Minderanteil an diesem Konzept hat, zumindest nicht bei der Variante 6. was Frau Kirschner gesagt hat, so haben wir es geantwortet, die Argumente können wir alle nachvollziehen, aber der Haushaltsplan ist das eine, die Entscheidung, die Sie heute treffen, ist nochmal was ganz anderes. Hier geht es darum, auch erstmal ein Signal auch wieder zu senden, die Eltern fragen, die Erzieher fragen. Wir haben hier auch eine Verantwortung, eine große gegenüber unseren Kollegen und Kollegen dort auch vor Ort und natürlich in erster Linie auch für die Kinder. Da kann ich mich immer nur wiederholen. Und wie gesagt, diese Debatte, ich kann wirklich nur davon abraten, die mit dem Haushaltsplan verbinden, wird utopisch werden, weil dann reden wir noch über Radwege und andere Posten, dann werden wir nie zueinander finden. Von daher unwichtig, dass die Verwaltung erstmal weiß, in welche Richtung es gehen könnte. Und wenn man eine Variante, dann wissen wir auch zumindest, dass diese erstmal ein Bestandteil des Planes sein kann, in welcher Form auch immer. Man muss ja auch nicht gleich das komplette Programm fahren. Man kann auch erstmal die eine Villa sanieren, im übernächsten Jahr die übernächste, die zweite Villa und danach den Verbinder oder wie auch immer. Aber die Entscheidung vertagen wir immer wieder. Und ich bin auch fest überzeugt, dass wir keine bessere Lösung im Rahmen der Haushaltsdebatte finden als heute. Und ich möchte noch mal daran erinnern, das ist das, da bitte ich auch bitte um Nachsicht, was ich gleich sagen werde. Aber wir haben seit 3.11. diese Beschlussvorlage im Umlauf. Und wieder einen Tag vor der SVV kommt ohne Nachfragen, weiß ich nicht, also aus Verwaltungssicht ist es eine absolute Katastrophe. Sicherlich ist es nicht verboten. Ob das optimal ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber aus meiner persönlichen Sicht, weiß ich nicht, haben wir hier mittlerweile hier ein Grad erreicht, dass alle Fachausschüsse darüber befinden, überhaupt kein Wort ansatzweise, wir wollen nicht darüber entscheiden. Und dann auf einmal 5 Minuten, bevor die Versammlung eigentlich anfängt, geführt, soll auf einmal zurückgezogen werden. Wenn das der Weg sein soll, dann soll er sein. Ich finde den Weg zumindest nicht günstig und das bitte ich auch um Verständnis, dass ich diese Worte gewählt habe. Danke.
Vielen Dank, Herr Scheiner.
Also ich will noch mal ganz kurz auch auf unseren Grundsatzbeschluss verweisen. Wir haben 22, unter welchen Daten auch immer, aber wir haben 22 diesen Standort gesichert. Auch 22 war der Zustand der Villen schon zumindest überlegenswert, dass man was dran machen muss. Jetzt skizziere ich mal, wir fangen jetzt an und sagen, wir können das nur, weil wir keine Haushaltsmittel oder sowas haben. Geht ja gar nicht. Das weiß doch auch jeder von uns. Geht gar nicht. Das ist eine zwingende Leistung der Stadt Wildau, an diesem Standort, zu dem wir uns bekannt haben, Kinder zu betreuen. So, da kann ich jetzt nicht sagen, Entschuldigung, ich hab jetzt kein Geld mehr und jetzt mache ich nichts. Also wir werden so oder so die beiden Häuser sanieren müssen und wir müssen auch in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, Dankeschön, wo brennt's, wir müssten im Zweifel Hochschulring, gut, okay, ist egal. Und Entschuldigung, Brandmeldeanlage. Wir müssen an die beiden Häuser ran und wir müssen das jetzt auch zu einem Ende bringen. Das sind wir meiner Meinung nach, Herr Anders hat es ja jetzt schon dreimal erwähnt, das sind wir den Mitarbeitern, den Eltern, die da ihre Kinder hinbringen, denen, die hier entschieden haben, der Standort bleibt erhalten. Und dass das nur über Kreditmittel geht, war uns auch schon bewusst. Umso mehr vielleicht eine Aufforderung an uns alle, mal drüber nachzudenken, wo man im Zweifelsfalle die Finanzsituation der Stadt verbessern kann.
Vielen Dank. Bevor wir jetzt also gleich nicht darüber abstimmen, ob wir den Tagesordnungspunkt runternehmen, so habe ich Herrn von Essen verstanden. Genau, Herr Anders, gestatten Sie mir eine kurze Erwiderung. Also in meiner Wahrnehmung gab es spätestens im Hauptausschuss sehr wohl den Hinweis darauf, dass man vielleicht grundsätzlich noch mal darüber nachdenken sollte. Also zumindest wollte ich so verstanden werden mit meinem Redebeitrag im Hauptausschuss. Aber wie gesagt, in den Fachausschüssen tatsächlich war es dann vielleicht nicht an dem. Und Herr Scheiner, ich glaube, so habe ich zumindest die KollegInnen verstanden, geht es gar nicht so sehr darum, das jetzt gänzlich in Frage zu stellen. So. Und ich bin jetzt auch, also die Argumentation mit dieser pflichtigen Aufgabe, ja, glaube ich, trägt hier nicht ganz, weil wir haben aktuell eine Situation, wo wir ja ausreichend freie Kapazitäten haben in dieser Stadt. Also wenn wir pflichtig sind, und das sind wir tatsächlich, Kita-Plätze vorzuhalten, dann kommen wir dieser Aufgabe auch nach, tatsächlich ohne den Standort zu sichern. Also von daher, glaube ich, ist das, wie gesagt, jetzt ein nicht ganz so scharfes Schwert, aber sei es drum. Wir werden ja nachher nochmal inhaltlich diskutieren können zu der Sache, weil wir die Tagesordnung, so habe ich es verstanden, so belassen. Es sei denn, es gibt andere Änderungswünsche. Dann gut löschen, oder? +1. Vielen Dank. Insofern darf ich feststellen, dass wir also wie eingeladen heute verfahren. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6. Hier geht es um den Bericht des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und des Bürgermeisters. Da ich glaube, der Bürgermeister wird auch über die Ehrung reden am Wochenende. Sonst sag ich. Genau, also dann darf ich kurz berichten, dass es am Wochenende, genauer genommen am Samstag, eine Veranstaltung gegeben hat, wo verdiente BürgerInnen dieser Stadt oder Menschen, die sich zumindest um diese Stadt verdient gemacht haben, geehrt wurden. Hier ging es um unseren ehemaligen Bürgermeister, Herrn Dr. Uwe Malig, und um den, jetzt möchte ich es richtig sagen, ersten Geschäftsführer des TGZ. Herr Seliger nickt aufgeregt. Danke, Herrn Dr. Brink. Genau, eine, ja, fand ich sehr angemessene Veranstaltung in unserer Friedenskirche. Und an dieser Stelle nochmal meinen ausdrücklichen Dank an alle die, die hier maßgeblich sich dafür eingesetzt haben, dass das eine so tolle, würdige Veranstaltung sein konnte. Und damit übergebe ich an unseren Bürgermeister.
Erst den Brüche oder? Herr Vorsitzender.
Dann Herr Kavinke.
Ja, also erstmal schönen guten Abend auch von mir. Also danke für den kurzen Ausblick vom Wochenende. Dazu meine Frage. Das war ja keine Veranstaltung der Stadt. Das wurde ja auch von Ihnen mitunter organisiert. Und dazu meine Nachfrage. Es kursieren auf Facebook und überall im Netz Gemeinde ehrt. Und als Gemeinde könnte man dann auch, wenn man auch auf den Fotos sieht, den Bürgermeister und die Stadt gleichsetzen. Und dadurch, dass es ja keine Ehrung durch die Gemeinde war, sondern durch Teilnehmer der Gemeinde, müsste das bitte in der Öffentlichkeit aufgerollt werden. Weil hier wurde ja auch schon mal abgefragt, ob man sich dafür ausspricht im Namen der Stadt. Das ist ja nicht passiert. Und ja, auf Facebook und, wenn man es jetzt möchte, in der Gruppe Politik aus Wildau steht da so ein Ding drin mit YouTube, Gemeinde ehrt so und so. Und das kann ja dann nicht sein.
Herr Bürgermeister. Gut, dem muss ich ein Stück weit widersprechen. Also in der Ankündigung und auch in der Tagesordnung sagt man, glaube ich, nicht. Wie sagt man das? In der Redenabfolge, wo die Laudatoren, die Festredner, da steht drinne, wer das organisiert hat. Und da steht unter anderem auch unterstützt durch die Stadt Wildau. Also ganz klar, wir sind dabei und haben dort auch mitgeehrt, natürlich. Also das ist alles korrekt. Vielen Dank. Also ich kann von meiner Seite auch nur sagen, das war eine sehr würdevolle Veranstaltung, war sehr engagiert. Und ich glaube, ja, die Gewürdigten haben das auch entsprechend so aufgenommen. Also ich denke, das war eine gute Sache gewesen. Also das Bürgerbündnis hatte sich hier engagiert, zusammen mit der Linken, genau mit Unterstützung der Stadt. Und Bürger für Wildau. Entschuldigung, nicht, dass ich wieder jemanden vergesse. Ja, okay. Gut, dann würde ich jetzt, weiß nicht.
Dann hatte ich erst Frau Scheiner, dann Frau Krebs.
Also Herr Bürgermeister, wenn das jetzt so dargestellt wird, dann muss ich dazu doch auch nochmal Stellung nehmen, denn wir können uns alle erinnern, dass wir uns geeinigt hatten, dass die Gründe für die Tatsache, dass wir nicht als Stadt an dieser Ehrung oder diese Ehrung federführend übernehmen wollen, im nicht öffentlichen Teil zu besprechen und auch im nicht öffentlichen Teil zu lassen. Ich will mich daran auch gern halten, Sollte allerdings jetzt der Eindruck erweckt werden wollen im Nachhinein, dass es hier um eine Art Ehrenbürgerwürde geht, für insbesondere einen der beiden beteiligten Personen, dann bin ich auch gerne bereit, das hatte ich angekündigt, meine Bedenken öffentlich auszusprechen. Und ich glaube nicht, dass das hier gewünscht ist. Ich bitte also schon darum, dass das absolut gehandhabt wird. Es ist keine Veranstaltung der Stadt und auch die Stadt hat nicht geehrt. Das haben wir hier eindeutig beschlossen und dabei möchte ich auch bitten, dass wir dabei bleiben. Ansonsten, wie gesagt, können wir das gerne öffentlich diskutieren, aber wir hatten uns geeinigt, das nicht zu tun.
Vielen Dank. Also beschlossen, glaube ich, haben wir in dem Kontext gar nichts, aber Frau Krebs.
Also ich glaube, man müsste jetzt zwei Sachen, so scheint es mir zumindest, voneinander trennen. Also im nicht öffentlichen Teil ging es um die Ehrenbürgerschaft, die abgefragt wurde, weil so genau, um die Ehrenbürgerschaft. Aber es wurde nicht darüber abgestimmt, sondern ich habe sogar ja im Vorfeld oder zu Beginn der Veranstaltung die Einladung an alle Stadtverordneten verteilt. Also dass diese Veranstaltung stattfindet und auch unten stand ja drauf, wer die Organisatoren sind und wo die Unterstützer sind auch dieser Veranstaltung. Das ist ja allgemein bekannt gewesen. Es ging ja nicht grundsätzlich darum, dass diese Veranstaltung nicht stattfinden kann, auch im Namen und mit Unterstützung der Stadt natürlich. Sie waren ja alle eingeladen. Es ging in der Abfrage im nicht öffentlichen Teil um die Diskussion über die Ehrenbürgerschaft und die war ja sehr eindeutig dann.
Herr Seliger, dann Frau Scheiner.
Also es ist schon ein Fehler passiert, das stimmt schon. Ich hatte mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung gesprochen, hatte die Einladung geschickt und dann hat er in der Märkischen Allgemeinen Zeitung geschrieben, Ehrenbürgerschaft. Ich habe ihm auch sofort eine E-Mail geschrieben, das ist falsch, darum geht es überhaupt gar nicht, es geht um diese andere Ehrung halt. Und er hat sich auch entschuldigt, aber das ist wahrscheinlich in der Matz, denke ich mal, nicht abgedruckt worden. Ich habe sie nicht abonniert, ich schätze mal, da steht nichts dazu. Und was die sozialen Medien verbreiten, gut, da haben wir ja nun zum Glück auch keine Kontrolle drüber, ist ja auch gut so. Also insofern ist es freie Meinungsäußerung, aber es war an sich, also es steht ja auch nicht dran, niemand, ne? Ist ja klar. Die bleibt ja da die Tafel erstmal so. Aber das mit der Matz, das war ein Fehler gewesen, das stimmt, hat auch Pawlowski eingeräumt. Aber die Informationen, also er hat nur den Flyer bekommen, den kennen Sie, diese Einladung, da steht nichts von Ehrenbürgerschaft, sondern so wie Frau Krebs gerade vorgetragen hat, insofern, wie es dann weitergetragen wird und kolportiert wird, ist halt immer diese blinde Kuh.
Frau Scheller.
Herr Seliger, da gebe ich Ihnen diesbezüglich recht. Natürlich können wir das nicht beeinflussen, was weitergetragen wird, aber wir können schon beeinflussen, was die Stadt nach außen darstellt an Sachverhalt. Und Frau Krebs, da haben Sie mich falsch verstanden. Mir ging es nicht um die Ehrenbürgerschaft, sondern ich habe gesagt, es wird im Nachhinein versucht, den Eindruck zu erwecken, als wenn es darum gegangen wäre. Und das ist nicht korrekt. Und deswegen bitte ich darum, dass die Stadt das richtig stellt. Und des Weiteren, dass die Stadt auch weiterhin bei der Sprachregelung bleibt, dass es einzig und allein um eine Unterstützung dieser Veranstaltung ging und nicht darum, dass die Stadt dies veranstaltet hat. Das ist ein feiner Unterschied. Den halte ich aber für äußerst wichtig. Habe ich nicht gesagt. Der Bürgermeister hat gesagt, er widerspricht Herrn Weidler, weil die Stadt das veranstaltet hat. Und das ist nicht korrekt.
Was nicht, Herr Köppen?
Also doch, er hat gesagt, er widerspricht.
So, dann fragen wir den Bürgermeister nochmal, was er gesagt hat.
Also, ich habe in der Gestalt widersprochen, was Paul Karwinkel eingangs gesagt hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ich finde es auch ehrlich gesagt schon fast ein bisschen schräg, die Diskussion. Das ist meine persönliche Meinung. Wir haben unterstützt als Stadt und das ist okay. So waren wir hier auch soweit verblieben und nicht mehr und nicht weniger.
So, Frau Scheiner.
Es mag sein, dass Sie, Herr Bürgermeister, die Diskussion schräg finden. Sie sind auch nicht persönlich betroffen. Ganz klar. Ich möchte das nicht näher ausführen. Es ist mir äußerst schwer gefallen, zu diesem Artikel in der Matz nicht was zu schreiben. Äußerst schwer. Und ich bitte, die Gefühle derjenigen, die betroffen sind, zu berücksichtigen. Und ich finde diesen Unterschied extrem wichtig und deswegen erwarte ich, dass das erstens im Protokoll so festgehalten wird und zweitens auch offiziell so dargestellt wird. Dankeschön.
Vielen Dank.
Herr Bürgermeister. Also zumindest würde ich dann, wir können doch bilateral, wo es da konkret drum geht, also da steht ein bisschen auf dem Schlauch, ehrlich gesagt, aber es muss jetzt nicht hier im öffentlichen Bereich gemacht werden. Ja? Danke.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum Bericht des Bürgermeisters.
Ja, liebe Abgeordnete, liebe werter Vorsitzender, liebe Mitarbeiter der Verwaltung, liebe Gäste und Anwesende. Mit der heutigen Stadtverordnetenversammlung endet voraussichtlich, wenn wir dann alle Tops schaffen, der letzte Sitzungszyklus in diesem Jahr. Ich habe einige Themen rausgepickt. Ich werde jetzt nicht alles, was ich in den vorherigen Fachausschusssitzungen gesagt habe, nochmal detailliert wiederholen. Das ist ja dort auch festgehalten. Ich habe ein paar Themen, die ich jetzt aber hier auch nochmal mit bekannt geben möchte, worüber ich informieren möchte. Zur Beschlussvorlage rechtzeitiges Beantragen von Fördermitteln. Mit dieser Beschlusslage für unsere Kommune wurde ja auch gefordert, dass eine gründliche Analyse der aktuellen Fördervoraussetzungen auf Bundes- und Landesebene vertieft wird. Und hierzu haben wir verwaltungsintern bereits eine Übersicht erstellt, in der 50 Fördermöglichkeiten, circa 50 Fördermöglichkeiten abgebildet sind. Hierzu wurden zentrale Förderprogramme zur Unterstützung laufender und geplanter kommunaler Projekte in Energieeffizienz, Klimaschutz, Mobilität, Digitalisierung ausgewählt, aber auch Programme wie der Goldene Plan, die Sportmilliarde sowie die Förderung von deutsch-polnischen Partnerschaften werden betrachtet. Über all das wird die Verwaltung in Kürze, also spätestens am kommenden Montag, beraten, sodass wir die entsprechenden Antragsfristen noch in diesem Jahr halten können, soweit es möglich ist. Zum Thema Auszubildende. Wir haben eine Auszubildende, die im September ihre Ausbildung hier begonnen hat. Sie wird ihre Probezeit zu Ende dieses Monats erfolgreich absolvieren, was uns in der Verwaltung freut. Sie hat ganz gut eingeschlagen und wird also ihre Ausbildung auch weiterführen. Zur Seniorenweihnachtsfeier. Diese findet übermorgen am 27.11. ab 15 Uhr hier im Volkshaus statt. Es gibt ca. 150 Anmeldungen. Ich möchte mich hier bei allen Helferinnen und Helfern, insbesondere bei den Kolleginnen und Kollegen der Abteilung Hauptverwaltung für die gesamte Organisation bedanken. Zum Thema polnisch-deutsche Partnerschaft, Rokietnica Stadt Wildau. Die Vereinbarung wurde am 20. November 2025 von beiden Bürgermeistern unterzeichnet. Es war letztendlich eine formale Angelegenheit. Es wurde sich darüber ausgetauscht, wie es jetzt weitergehen soll. Es gibt bereits einen regen Austausch zwischen den Feuerwehren. Die Kontakte für die Sportvereine, Kultur und Schulen werden für das nächste Jahr verstärkt und angebahnt. Auch die Teilnahme an den jeweiligen Stadtfesten ist wieder geplant. Vielen Dank für die Unterstützung seitens des Landkreises hierfür, auch für die künftige weitere Begleitung, insbesondere auch für die Einwerbung von Fördermitteln. Am 28. November findet im Kaiserbahnhof in Halbe die jährliche Demokratiekonferenz statt. In dieser wird auch zu dieser Städtepartnerschaft berichtet. Dann würde ich jetzt zu den Themen kommen aus dem Einwohnermeldeamt. Wir haben eine Einwohnerzahl mit Stand 24.11.25, also gestern, 11.539 Einwohnende. Ukrainische Geflüchtete sind bei uns untergebracht 145, davon 25 Kinder und Jugendliche. In der Gemeinschaftsunterkunft gibt es derzeit 103 Bewohner, davon 85 männlich und 18 weiblich. Das ist auch noch weiter untersetzt in Kinder im Kita-Alter, Grundschulalter, Jugendliche. Das kann man dann hier alles nachlesen. Termine. 5. bis 7.12. findet der Weihnachtsmarkt statt, unten vis-à-vis vom Bahnhof an der Kita am Markt. Am 7.12. ist ein Weihnachtssingen des Singekreises Wilder und der Friedenskirche um 15 Uhr. Am 8.12. findet das Montagsmärchen der Weihnachtsmann in der Bibliothek um 9 Uhr statt. Am 9.12. Weihnachten mit Pippi Langstrumpf im Volkshaus, 16.30 Uhr. Am 9.12. ebenfalls die Bürgermeistersprechstunde in meinem Büro. Am 11.12. von 17 bis 19 Uhr findet die Arbeitsgemeinschaft Radverkehr im Volkshaus Wilde um Raum 124 statt. Am 14.11. das weihnachtliche Konzert zum dritten Advent der Wildauer Zupfmusikanten. Am 15.11. das Treffen, am 15.01. wir sind schon beim nächsten Jahr, Treffen des Kulturkreises im Rekes Hochschulring 6 um 16.30 Uhr. Weitere Termine entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungsplan auf der Website bzw. im Stadtboten. Zum Bericht aus den Gesellschaften. Es werden jetzt die wesentlichen Punkte verlesen. Die Details finden Sie dann wieder im Anhang zum Protokoll der Sitzung. Für 2026 ist es geplant, dass die Geschäftsführung der kommunalen Gesellschaften zur Stadtverordnetenversammlung wechselnd eingeladen werden, sodass diese direkt selbst aus erster Hand berichten werden. Für diese Sitzung wurden ebenfalls Einladungen versendet, sodass Nachfragen dort eben auch möglich sind. Berichte aus den Gesellschaften. VIVO, Außenstände. Per 31. Oktober 25 bestehen 10 Ratenzahlungsvereinbarungen, davon 9 Wohnungsmieter. Die aufgelaufenen Außenstände liegen konstant unter 1% der Jahresmieten. Die aufgelaufenen Außenstände im Bereich der Gewerbeflächen, also vorgenannte war Wohnraum, jetzt Gewerbeflächen, liegen kumuliert bei 795.609 Euro. Die Außenstände entfallen zu 97% auf einen Gewerbemieter. Geschäftstätigkeit, die kommunale Wärmeplanung, die Arbeiten hierzu, das war ein Dienstleistungsauftrag für die Stadt Wildau, ist beendet. Die Empfehlung zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie ist quasi erarbeitet. Zum Stichkanal, der Projektvertrag an die Stadt liegt vor, ist aber auf Eis gelegt, da hatte ich auch im Bauausschuss darüber berichtet. Zur Villa am See, es gibt einen strittigen Mietrückstand. Die Ersatzspielgeräte für den Spielplatz, die sind geliefert. Witterungsbedingt werden die dann im Frühjahr 2026 aufgebaut. Die Rückgabe von Außenflächen durch den Mieter sind erfolgt und das Mediationsverfahren mit dem Bürgermeister läuft weiterhin. Die Geschäftstätigkeit der VIVO läuft im Rahmen der geplanten und regelmäßig im Aufsichtsrat vorgestellten Parameter. Zur Wildauer Sportbetriebsgesellschaft Wildorado. Wir haben zurzeit eine Geschäftsführerin, 36 Mitarbeiter, davon 15 Teilzeitbeschäftigte, 29 geringfügig Beschäftigte und ein Student. Das vorläufige Ergebnis laut BWA kumuliert Januar bis September ist ohne Zuschuss 571.958 minus. Und der Zuschuss beträgt 537.811 Euro, sodass wir dort ein vorläufiges Ergebnis inklusive Zuschuss von minus 34.147 Euro haben. Aktuell liegt der Arbeitsschwerpunkt Geschäftsführung auf einer Reihe von baulichen Projekten im Wildorado. Es besteht dazu eine sehr enge Abstimmung mit der Bauverwaltung mit einer Vielzahl von Terminen. Im Rahmen der Umsetzung des Sanierungskonzeptes sind Mängel am Gebäude zu beheben. Zudem wird die im ersten Quartal des Jahres 2026 fällige und routinemäßig stattfindende Sachverständigenprüfung vorbereitet. Weiterhin gibt es im Bereich Badewasser und Gebäudetechnik Defekte und technische Ausfälle, die zwingend und dringend zu beheben sind. AWO Wildau. Die AWO Wildau GmbH, die Bauarbeiten in der Physiotherapie gehen gut voran. Mitte Dezember werden die ersten Möbel erwartet. Der Betrieb lief trotz der Bauarbeiten weiter. Ein Tag der offenen Tür wird Anfang des kommenden Jahres geplant und darüber wird auch rechtzeitig informiert. Die Einrichtungen sind allesamt gut belegt und nachgefragt. Besonders erfreut sind wir der guten Nachfrage in unserer Tagespflege. Auch diese sind an ihre Kapazitätsgrenze angekommen, trotz starkem Wettbewerb. Zur Wildauer Servicegesellschaft. Es wurden die Zuschläge für die Versorgung der Grundschulen und der Oberschule der Gemeinde Heidesee mit täglich ca. 400 Mittagessen und deren Ausgabe ab dem Schuljahr 2025/26 an den Standorten Friedersdorf und Priros langfristig erteilt. In dem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass die aktuellen Belegungen in den Kindergärten zurückgehen, also es kommt bei der WSG an, und dass sich somit also auch die Zahl der Essensteilnehmer verringert hat. So, dann hätte ich noch zur MEG, die MEG Medizinische Einrichtungs GmbH, die Gesellschaft arbeitet stabil und planmäßig, genauso zum Gesundheitszentrum Wildau GH. Auch hier ist eine stabile Arbeit, wird darüber informiert und die Mietauslastung liegt bei fast 100%. zum BADC. Die diesjährige Beweidung der Orchideenwiesen begann ab 16. April 25. Am 16. Mai starteten die 6 Büffel auf der Fläche 4. Das ist hier im Bericht abgebildet. Kann man dann nachlesen. Und am 13. endete die Weidesaison der ersten Herde auf der Fläche 1. Und die zweite Herde wurde zum 14.11. auf Fläche 3. Dann wurden die 6 Tiere dort abgezogen. Und das ist erstmal soweit alles. Wie gesagt, die weiteren Details ist noch ausführlicher formuliert, kann man dann nachlesen. Recht schönen Dank.
Vielen Dank. Bevor ich das Gremium frage, ob es noch Fragen gibt, Herr Bürgermeister, ist es möglich, diesen Bericht jetzt auch schon vor Protokoll irgendwie geht man raus? Vielleicht sogar für die Bürgerinnen im Bürgerinformationssystem? Also. Ja, super. Danke. Gibt es Fragen? Herr von Essen.
Ja, schönen guten Abend nochmal erstmal. Vielen Dank für den ausführlichen Bericht. Ich hatte, die Fraktion des PD hatte eine Vorlage vorgelegt, ich glaube am 28.02. Und zwar, dass der Bürgermeister beauftragt wird, sich darum zu kümmern, welche Voraussetzungen Wildau erfüllen muss, um unter die Mietpreisbremse zu kommen. Da hatte ich letztens eine E-Mail geschrieben und hatte höflich darum gebeten, dass heute im Bericht des Bürgermeisters dazu kurz erklärt wird, in welchem Umfang die Stadt sich darum bemüht hat, weil auch Gegenstand des Beschlusses ist, dass da berichtet wird. Offensichtlich ist das, habe ich das jetzt zwischen Pippi Langstrumpf, Weihnachtsmarkt und Mietrückständen nicht rausgehört, aber vielleicht können Sie das einfach noch mal kurz zusammenfassen für mich. Danke.
Kein Problem. Herr Bürgermeister. Also die Anfrage war, der Bürgermeister wird beauftragt, sich mit dem Land Brandenburg ins Benehmen zu setzen und frühzeitig die Kriterien für die erneute Aufnahme Wildaus in die Kappungsgrenzenverordnung des Landes Brandenburg, sogenannte Mietpreisbremse, nach 2025 klären und der Stadtverordnetenversammlung zu berichten. Dazu folgende Antwort. Da die Mietpreisbegrenzungsverordnung aus dem Jahr 2021 nicht verlängert werden konnte, war der Gesetzgeber selbst zum Handeln verpflichtet. Demgemäß hat das Land Brandenburg eine erneute Evaluierung der Mietpreisbremse in den Jahren 2024 und 2025 vorgenommen. Zu diesem Zweck wurde das Unternehmen Regio Context GmbH mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Im Ergebnis der Evaluierung erkennt das Gutachten in 36 Gemeinden einen angespannten Wohnungsmarkt und empfiehlt die Fortschreibung der Mietpreisbegrenzungsverordnung für diese Gemeinden. Die Stadt Wildau ist in diesem Gutachten ebenso betrachtet worden und zählt nunmehr wieder in den Geltungsbereich der Mietpreisbegrenzungsverordnung, welche voraussichtlich am 25. im Kabinett beschlossen werden soll, mit der Folge, dass die Wohnraummieten in der Stadt Wildau für neu abzuschließende Verträge die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um 10% übersteigen dürfen. Aufgrund des eigenständigen Tätigwerdens des Verordnungsgebers waren durch den Bürgermeister, also durch mich hinsichtlich der erneuten Aufnahme der Stadt Wildau in die Mietpreisbegrenzungsverordnung keine weiteren Schritte erforderlich.
Vielen Dank. Herr von Essen, eine Nachfrage.
Ja, vielen Dank. Das ist grundsätzlich richtig, war beim letzten und vorletzten Mal auch so, dass die Städte eigentlich generell nicht wirklich direkten Einfluss haben. Sie werden weder gefragt noch in irgendeiner Art und Weise dazu eingeladen, sich daran zu beteiligen. Aber es gibt Richtlinien dafür. Die gab es beim letzten und vorletzten Mal auch schon. Die gibt es dieses Mal auch wieder. Und die Idee hinter der Frage war, dass sich Wildau möglichst darauf vorbereitet und mit dem Land spricht, welche, ich sag mal, Regularien man denn anwenden könnte. Das war so ein bisschen die Idee dahinter, um da wieder reinzukommen. Jetzt hat es ja glücklicherweise geklappt, aber ich finde es so ein bisschen schade, dass das quasi seit Februar bis heute nicht irgendwie oder scheinbar nicht angefasst wurde und jetzt fallen wir glücklich drunter und damit ist das Thema erledigt. Das nehme ich so jetzt aus dieser Erzählung mit und finde das so ein bisschen traurig, weil das ja ein Antrag war, in dem die Stadt sich darum bemühen sollte, da drunter zu fallen. Dass das jetzt zufällig so ist, ist gut. Da haben wir auch auf Landesebene für gearbeitet und Gespräche geführt, tatsächlich, um hier in Wildau das Wohnen dann wieder ein bisschen erträglicher zu machen. Danke.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zum Bericht des Bürgermeisters? Das ist nicht der Fall. Und ich darf Frau Professor Dr. Frau Professor Dr. Tippe nach vorne bitten für den Bericht aus der Technischen Hochschule Wildau. Herzlich willkommen.
Ja, wunderschönen guten Abend in die Runde. Ich habe da auch ein bisschen was vorbereitet, aber erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich noch mal so ein bisschen aus der TH berichten darf. Versuche mich aber auch sehr kurz zu fassen. Vielleicht mal, also Pippi Langstrumpf war gerade so ein bisschen so ein Stichwort. Ich fange mal mit dem Beschwingten an. Also wir haben wieder eine sehr schöne Emotionsfeier und eine sehr schöne Verabschiedung feiern können der Absolventinnen und Absolventen und in diesem Jahr auch wieder einen sehr guten Zulauf an der Hochschule verzeichnen können. Das ist angesichts der allgemeinen Entwicklung nicht unbedingt selbstverständlich. Führen wir zum Teil auch einfach darauf zurück, dass wir schon versucht haben, auch in den letzten Jahren uns, sage ich mal, sehr zukunftsfähig zu stellen, wenngleich wir natürlich feststellen, dass es eine Diskrepanz gibt nach wie vor zwischen der Nachfrage an technischen Studiengängen und dann den eher betriebswirtschaftlich-verwaltungswissenschaftlichen Studiengängen. Das ist erstmal so das Erste und dennoch hatten wir also wieder also wirklich Anlass auch zu feiern. Was für uns wichtig ist, jetzt komme ich mal so ein bisschen auf die Hochschule. Wir hatten ja ein halbes Jahr lang vorläufige Haushaltsführung. Und wir sind in Brandenburg, das muss man auch verstehen, also das halbe Jahr ist jetzt vorbei, also wir haben jetzt auf dem Doppelhaushalt und wir können jetzt auch wieder kalkulieren, was sozusagen auf uns zukommt. Und wir sind insgesamt in der Situation etwas anders als in vielen anderen Bundesländern, wo man hört, dass drastische Einsparungen im Hochschulbereich stattfinden, dass wir im Moment, also zumindest bis 26 davor, weitgehend verschont geblieben sind und auch davon ausgehen können, dass uns die Mittel, die wir, sage ich mal so, im Forecast uns erhofft haben, auch jetzt dieses Jahr bekommen, beziehungsweise haben es bekommen und im nächsten Jahr auch bekommen werden. Vor dem Hintergrund haben wir uns natürlich auch gemacht und unsere Hochschulentwicklungsplanung vorangetrieben. Und da möchte ich einen Aspekt mal rauspicken, gar nicht mal unbedingt inhaltlich, aber nur damit das auch irgendwie noch mal deutlich wird, womit wir uns als Hochschulen insgesamt auch bundesweit befassen müssen. Der Wind weht ja rauer, der Wissenschaft sozusagen gegenüber. Und auch Ministerin hat immer deutlich gemacht, dass das Thema Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit auch bei uns im Land, also in Deutschland, ein Thema sein wird, in einigen Bundesländern mehr, bei uns im Moment derzeit noch nicht so, sodass wir uns erstmalig auch noch mal deutlicher gestern im Senat, der Senat ist im Prinzip das, was die Stadtverordnetenversammlung den Bürgermeister ist der Senat das, was für mich als Präsidentin, also Aufsichtsgremium im Wesentlichen, deutlich noch mal, also wurde im Senat noch mal deutlich diskutiert, dass wir uns auch noch stärker als vorher im Kontext Demokratiebildung positionieren müssen und dafür Sorge tragen müssen, uns wie viele andere Hochschulen, auch insbesondere in Thüringen, wo nächstes Jahr auch Landtagswahlen sind, uns resilienter aufzustellen in jeder Hinsicht. Das betrifft so unsere ganzen Ordnungen und Satzungen, aber es hat auch was mit Kommunikation zu tun. Und dann kriege ich jetzt sozusagen auch ein bisschen einfach die Kurve. Fangen aber noch mal an. Also was bieten wir im nächsten Jahr auch an? Wir werden neue duale Studiengänge anbieten im Kontext Mobilität und Verwaltung. Das ist gemeinsam mit dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung ein dualer Studiengang. Wir bündeln gerade bestimmte Studiengänge zu einem gemeinsamen Studiengang Mobilität und Logistik im Bereich Bachelor, wo also auch der Kollege Kohl noch mit unterwegs ist, der auch mit Frank Seliger viel Zusammenarbeit im Kontext Mobilität. Das ist ja eins unserer strategischen profilgebenden Themen. Und wir werden ein Masterprogramm Photonics, der bis jetzt auf Deutsch gelaufen ist, hier auf Englisch anbieten, um uns auch internationaler aufzustellen. In der Zusammenarbeit mit der Stadt Wildau kann ich insofern berichten, dass wir ein Angebot in Bezug auf die Evaluation, das war ja auch noch ein Thema, Evaluation der Verwaltung, da liegt ein Angebot jetzt vor seitens der Hochschule, da weiß ich jetzt nicht, wie jetzt der weitere Fortgang ist, also nur zur Information, weil wir das letzte Mal ja auch als Thema hatten. Und Ja, ansonsten noch vielleicht also einen Aspekt, den ich hier mal reinbringen wollte, also auch für die in Bezug auf die strategische Ausrüstung aus Resilienz ist sicherlich ein Thema, ja, Demokratiebildung, aber was uns als Hochschulen insgesamt und ich glaube uns als Gesellschaft extrem bewegen wird, ist das Thema, wie die neuesten Entwicklungen der generativen künstlichen Intelligenz unser tägliches Leben beeinflussen wird, und für Hochschulen ist es ein ganz wesentlicher Aspekt, weil ich Grundfeste von Studium und Lehre und Forschung und auch Arbeiten in der Verwaltung erstmal durcheinander rüttelt. Das ist auch etwas, was wir schwer diskutieren, Land auf, Land ab. Und man muss sich einfach klar machen, dass bestimmtes wissenschaftliches Arbeiten faktenbasiert teilweise also auch so geschieht, dass KI-generiertes so Veröffentlichungen auf den Markt geschwemmt werden, die wiederum von KI begutachtet werden und man große Mühe hat, überhaupt den Wissenschaft, den Wert zu bewerten. Also das ist eine große Diskussion, die uns bewegt und abgesehen davon Natürlichum und Lehre. Dass man schon überlegen muss, bestimmte Formen der schriftlichen Arbeiten überhaupt noch Sinn machen. Also das ist natürlich etwas. Und welche Kompetenzen die Leute haben müssen, das merken wir natürlich insofern, als wir auch schon auf dem Arbeitsmarkt beobachten, dass bestimmte Berufsbilder, noch vor Jahren zum Beispiel konnte man sagen, Wirtschaftsinformatiker oder überhaupt Leute, die irgendwie programmieren können, die finden sicher einen Job. Das sehen wir auf der Bachelor-Ebene schon mittlerweile nicht mehr so, weil das also überwiegend von KI übernommen wird. Also auch das Codieren, das braucht man nicht mehr so viel Kenntnisse. Was man aber braucht, ist Menschen werten können, ob das, was die KI gemacht hat, auch wirklich Sinn hat. Also das ist wirklich so ein Bruch, wo wir einfach jetzt feststellen, dass das wird uns noch mehr bewegen und in der Verwaltung genauso KI-basierte Chatbots, KI-basierte Formularsysteme. Das sind alles so Entwicklungen, die wir einstellen müssen. Und es gibt ja auch ein Regelwerk auf EU-Ebene, dieser EU-AI-Act, also oder KI sozusagen Act, der ja im Prinzip dann auch besagt, welche Normen und welche sozusagen welche Anforderungen wir als Organisationen alle, auch Verwaltungen insgesamt, Organisationen zu erfüllen haben im Umgang mit KI, Schulungsanforderungen und so weiter. Das rüttelt uns gerade mächtig durch. Aber wir sind optimistisch, wir sind ja nicht die Einzigen und wir arbeiten sehr stark im Verbund. Und in dem Kontext kam eine Frage bei uns auf, also jetzt auch, wie man jetzt auch diese Diskussion, also wir hatten intern so eine Diskussion, wie können wir ins Gespräch kommen, erstmal überhaupt innerhalb der Hochschule, aber dann auch außerhalb, das Thema KI. Und da kam so der Vorschlag, man könnte doch eine Ringvorlesung online anbieten. Also Ringvorlesung klingt so trocken, aber mehr so, also wirklich als Impuls mit Diskussion, also als BürgerInnen, Vorlesung oder Ringveranstaltung. Wie gesagt, online basiert, um also da in dem Fall dann auch so die Wege irgendwo zu verringern und da eben auch mal kompetente Menschen zum Thema KI, auch Einsatz in der Verwaltung. Das kann ja interessieren, dass wir das wirtschaftlich vielleicht hinbekommen. Also jedenfalls war das so eine Idee, dass wir das mal versuchen würden, neben Kinderuni und Seniorenuni, die super laufen. Ja, Kinderuni ist auch wieder, kann ich gleich Werbung machen, 6.12. Gerade der Kollege, der da ein Chemie-Ex, der macht sogar 2 Durchläufe und setzt unser Audimax in Flammen. Ich bin schon ganz schwummerig, aber es ist voll ausgebucht. Aber davon abgesehen, auch das Thema KI auch jetzt hier regional noch mal so ein bisschen zu diskutieren. Auch da nehmen wir gerne Vorschläge an. Müssen wir nicht heute bringen, aber da würden wir uns gerne öffnen. Also wir sind da alle Lernende. Und es ist auch nicht mehr so, dass wir jetzt, also wir haben natürlich Expertinnen für KI, aber unterm Strich haben wir auch wir eine Verwaltung, die wir natürlich auf den Schirm müssen und so wie die Stadt eigentlich auch. Und warum können wir das nicht irgendwie versuchen, gemeinschaftlich auch hinzubekommen? Jo, und ansonsten nur zur Information, auch in eigener Sache, weil es geht natürlich auch immer ein bisschen darum, wie trägt man Bilder nach und insbesondere international sowieso, da war ja schon auch immer viel Aktivität. Ich bin jetzt auch wiedergewählt als Vizepräsidentin für Digitalisierung und wissenschaftliche Weiterbildung in der Hochschulrektorenkonferenz. Das ist der Verbund staatlichen Hochschulen und auch einiger privater in der in Deutschland und wir kümmern uns sehr stark darum, also insbesondere die Bundes- und Länderpolitik anzusprechen, wenn es um Finanzierung geht, so Themen Cybersecurity ist eins, KI ist ich. Und in dem Kontext bin ich da also auch gerne und sehr intensiv unterwegs und ich denke dann, also der Name Wildau, es wird dann natürlich auch immer mit in die Welt oder nach Deutschland reingetragen und in den Bundestag und ja, wollte ich an der Stelle vermerken. Gut, das war's. Danke.
Vielen Dank, Herr Bürgermeister.
Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank für das Angebot, was du angesprochen hattest. Da wird es im nächsten Sitzungszyklus eine E-Vorlage geben. Das werden wir nochmal aufbereiten und dann vorstellen, wie da der Sachstand ist, sodass wir an der Stelle dann auch weiterkommen.
Na dann.
Eine kleine Anmerkung nur zur Information. Wir werden, also die TH Wildau wird im nächsten Jahr 35. Das ist jetzt, sage ich mal, so ein halbrundes Jubiläum und wir werden jetzt nicht so eine Ansammlung von auch teilweise gemeinsamen Aktivitäten wird es geben. Wir sind da noch in der Vorbereitung, wir sind am Überlegen, also ganz kleine Dinge, wie dass das International Office gesagt hat, sie wollen ein Kochbuch machen mit internationalen Rezepten von Studierenden. So haben wir auch noch im Fokus, dass wir die Geschichte des Campus nochmal aufbereiten. Wir hatten ja die Zwangsarbeit Thematik zum 30. Geburtstag aufgearbeitet und würden jetzt sozusagen gerne die Zeit von 45 bis 89 beziehungsweise 91 bis zur Gründung nochmal auch historisch und künstlerisch noch aufarbeiten lassen. Da sind wir gerade sozusagen in der Findung. Es gibt wir haben sozusagen Fachleute, die einen sogenannten digitalen Zwilling der TH Wildau aufbauen. Das heißt, alles, alle Gebäude, alle Infrastrukturen sollen perspektivisch auch digital abbildbar sein und so, dass bestimmte Versuche und bestimmte Experimente dann auch digital geprobt werden können. Das ist, sagen wir mal, gerade am Anfang. Aber da würden wir bestimmte Elemente mal nutzen, um auch einen digitalen Rundgang mit Augmented Reality, also im Prinzip mit Smartphone stellt man sich hier irgendwo hin. Das kennt man ja auch schon, sage ich mal, aus Museen oder Ähnlichem. Und dann kann man einfach mal, weiß ich, Haus 13 avisieren und dann kann man ein Bild abrufen, wie Haus 13 zum Beispiel vor 35 Jahren ausgesehen hat. Da war das ja noch gar nicht Campus der TH Wildau, aber um einfach mal auch so die moderne Technologie und die innovative Technologie mit dem historischen, haptischen auch zusammenzubringen. Das ist so ein Thema. Und habe auch gehört, dass ein Scan der Schwarzkopflokomotive im Technikmuseum sozusagen über aufbereitet wird, um dann auch mit der Apple Vision Pro dann also digital erfahrbar werden zu lassen. Also das ist so ein bisschen auch so unsere Vision, also dass wir schon als Präsenzhochschule existieren möchten, aber eben sehr stark durchsetzt mit digitalen Elementen. Und ich denke, das ist auch die Zukunft. Also wir werden da auf dem Laufenden, werden Sie auf dem Laufenden halten, aber es wird jetzt eher so über das Jahr mit so mehreren kleineren Veranstaltungen anlässlich der 35 Jahre vorangehen. Danke.
Vielen Dank. Gibt es Fragen? Die gibt es nicht. Vielen Dank. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 7, die Einwohnerfragestunde. Gibt es denn Einwohner mit einer Frage? Ja, bitte. Gerne ans Mikro. Und fürs Protokoll bitte Ihren Namen.
Ja, funktioniert. Folgende Frage. Es ist ja, oder man konnte verfolgen, dass Konsens besteht zwischen Stadtverordneten und Verwaltung, Oberes und Unteres Wildau über planerische, städtebauliche Maßnahmen und so weiter enger zu verflechten, zusammenzufügen, ich sag mal, diese insgesamt einheitliche Bild zu verbessern. Jetzt kann sich jeder daran erinnern, dass in einer Phase, als viel mehr darüber diskutiert wurde, der Wirtschaftsminister der letztmaligen Landesregierung hier erschienen ist und sehr werbewirksam vor der Kamera der Presse ein großes Plakat, ich sage mal Fördermittel, Bescheid gehalten hat und mit einer ja, nicht unbedeutenden Summe darauf. Jetzt meine Frage, sind denn irgendwelche Maßnahmen in dieser Richtung erfolgreich unter Zuhilfenahme dieser Förderungen abgeschlossen worden oder noch im Laufen? Was ist da passiert?
Vielen Dank. Herr Kolb.
Sie beziehen sich auf den Fördermittelbescheid zu unserer Gebietskulisse Oberes Wildau hinsichtlich des Landesprogramms, des Bund-Länder-Programms zur Städtebauförderung lebendige Zentren. Und dieses umfasst tatsächlich die Gesamtkulisse inklusive dem Westhang, was ja quasi die Hauptbarriere beziehungsweise die topografische Stufe ist, die ja da eine natürliche Zäsur zwischen Oberem und Unterem Wildau darstellt. Grundsätzlich aber diese Gelder sind für verschiedene Maßnahmen innerhalb dieser Gebietskulisse anzusetzen. Und die Herangehensweise ist primär dort Zentrumsentwicklung zu unterstützen. Und wir haben uns darum bemüht, dort auch die Notwendige hinsichtlich den bestehenden Einrichtungen, die auch dieses Zentrum mitbestimmen, zu untersetzen und voranzubringen. Und insofern ist das Projekt zur Sanierung und Erweiterung des Funktionsgebäudes im Otto-Franke-Stadion das Hauptaugenmerk, worauf dieses Fördervolumen momentan orientiert. Das Programm setzt sich aber über noch weitere Jahre hinweg und es liegt dem Ganzen auch ein Gesamtmaßnahmenpaket von möglichen Leistungen, möglichen Maßnahmen zugrunde, um eben hier auch gerade auf diesen Westhang bezogen gewisse Möglichkeiten zu unterstützen, dort eine bessere Wegeführung herzustellen. Ob sich das so realisieren lässt, ist aber noch nicht abschließend festlegbar. Wir sind jetzt erstmal primär mit dieser ersten und sehr zentralen Maßnahme beschäftigt. Insofern kann man bestätigen, auch diese Thematik Oberes, Unteres Wildau ist dort mit eingeflossen, aber jetzt nicht in der Prioritätensetzung oben angesiedelt.
Okay, schönen Dank.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte.
Norbert Schmidt, Seniorenbeirat von Wildau. Ich habe drei Fragen. Und zwar die erste Sache ist, der Bürgermeister hat es ja vorhin angesprochen, dass am Donnerstag die Seniorenweihnachtsfeier stattfindet. An uns ist jetzt gerade die Anfrage herangetragen worden, ob es die Möglichkeit ist, mit dem Shuttlebus Senioren abzuholen und wieder nach Hause zu bringen, damit sie an dieser Weihnachtsfeier teilnehmen. Wir haben zwei Senioren, die stark gehbehindert sind und die quasi sonst nicht kommen könnten, nur wenn es die Möglichkeit besteht. An wen müsste man sich wenden, und um das zu organisieren? Das wäre die erste Frage. Zweite Frage ist, der Seniorenbeirat hatte ja schon vor einer ganzen Weile im Februar an die Fraktion eine Anfrage gestellt wegen Mietpreisbindung. Aus dieser Anfrage ist ja dann auch vermutlich diese Vorlage, die der Herr von Essen nicht, okay, aber die behandelt annähernd das gleiche Thema. In der Zeitung war vor kurzem die Information zu entnehmen, dass Wildau quasi jetzt in Brandenburg die höchsten Mieten mit hat, sodass quasi wir das Problem sehen für die Senioren, dass wenn sie ihre Wohnung verlassen und ihre in andere Wohnung umziehen müssen, dass sie dann diese Mieten nicht mehr bezahlen können und dann quasi von Altersarmut betroffen sind. Die Frage ist, ob die Fraktionen im nächsten Jahr mal zum Seniorenbeirat kommen würden, und um dieses Thema zu besprechen, damit wir quasi unsere Erkenntnisse und unsere Informationen oder unsere Fragen dann mit den Fraktionen erläutern würden. Dazu würden wir den Abgeordneten ein kleines Informationspapier geben, was wir an Informationen zusammengestellt haben, damit wir eine Gesprächsgrundlage haben und damit dann quasi über dieses Thema gesprochen werden kann. Das war die zweite Frage. Und die dritte Frage, oder besser gesagt, ist ein Lob. Mit Freude habe ich festgestellt, dass in der Birkenallee zwischen Freiheitsstraße und Wildbahn jetzt Straßenbeleuchtungen angebracht wurden, dass dieses dunkle Fleck oder diese dunkle Ecke da jetzt quasi weg ist und man dort auch als Senior abends jetzt in der dunklen Jahreszeit dann sehr gut langlaufen kann oder vorbeigehen kann. Da hat ja eine Einwohnerfragestunde ist meine Frage dazu. Gibt es seitens der Stadt oder des Bauhofs regelmäßige Kontrollen der Straßenbeleuchtung, damit, wenn Lampen kaputt gehen, ausfallen oder wenn es Ecken gibt, die nicht so gut beleuchtet sind, dass die dann quasi repariert werden können und dass diese Sachen dann abgestellt werden können? Soweit.
Vielen Dank. Der Bürgermeister.
Ja, also die Anfrage zum Bus-Shuttle, ich gestatte mir zumindest die Bemerkung, die ist recht kurzfristig. Ne? Also da müssen wir auch immer planen. Also ich habe keine Ahnung, wie die jetzt belegt sind. Das ist jetzt wirklich eine Frage aus dem Kalten, die jetzt aus dem Stand nicht zu beantworten ist. Und wenn Busse frei sind, sage ich, wer fährt? Also wir nehmen die Frage mit, kurzum, und prüfen das und melden uns so schnell wie möglich bei dir zurück. Ja, einverstanden? Okay, Anfrage zur Mietpreisbindung. Ich denke, da die Fraktionen haben das verstanden und die Vorsitzende. Nee?
Haben wir.
Gut. Okay. Und Birkenallee, gibt es Kontrollen zum Bauhof? Da könnte Herr Kolb auch noch mal antworten. Wie ist denn da der Sachstand, Herr Kolb?
Also Bauhof ist jetzt nicht primär zur Kontrolle der Beleuchtung unterwegs, sondern vielmehr alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung inklusive des Außendienstes sind angehalten, bei entsprechenden Auffälligkeiten diese zu melden. Aber es ist tatsächlich so, dass wir nicht überall die Augen haben können und haben ja deshalb verschiedenste Möglichkeiten der Information und Meldung auch an die Stadt, wenn entsprechende Ausfälle gegeben sind. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, sehr intensiv. Es wird intensiv der Merker in Wildau genutzt und auch andere Wege der Information, natürlich auch der das einfach mal anrufen. Alles das wird zusammengefasst und wir haben ein Reparaturmanagement eingerichtet, sodass die Maßnahmen zur Behebung solcher Ausfälle und nicht funktionierender Straßenbeleuchtung dann möglichst kurzfristig umgesetzt wird.
Vielen Dank. Danke. Gibt es weitere Fragen von EinwohnerInnen? Oha! Dann die Einwohner Weidler, Thiele und Krishan, bitte. Innen.
Einen wunderschönen guten Abend erstmal. Ich habe tatsächlich zwei unabhängige Fragen voneinander mitgebracht, die an mich herangetragen wurden, die ich gerne einmal zum Besten geben wollen würde. Vielleicht die einfachste Frage zuerst. In der Dorfaue, nageln Sie mich da jetzt nicht fest, aber Dorfaue 32 ungefähr, da liegt aktuell ein gefällter Baum, also Stammware im Endeffekt, von wahrscheinlich der Eiche, die da vorher mal stand an der Stelle. Da wurde gefragt, wie kam es dazu, dass diese Eiche gefällt worden ist, beziehungsweise war sie krank, aus welchem Grund wurde diese gefällt und wenn ja, wer hat diese gefällt, beziehungsweise, also nicht wer, also die Firma ist eigentlich total egal, aber war es der Bauhof oder war es eine externe Firma? Das ist sind meine ersten Fragen.
Frau Jordan.
Da können wir Tatsache gar keine Auskunft zu geben, weil das ist eine Kreisstraße und das ist nicht über uns gelaufen. Also muss ich mich kundig machen, würde ich dann berichten.
Dazu, Herr Scheiner?
Aber das, ja, okay, gut, kundig machen ist gut, verstehe ich auch, Frau Jordan, aber was ich nicht verstehe ist, das ist zwar eine Kreisstraße, aber diese Region hier ist eine Stadt, das ist die Stadt Wildau. Der Kreis kann doch nicht einfach irgendwo reinfahren und kann sagen, so, jetzt hacke ich da einfach einen Baum ab und irgendwann frage ich dann mal, weil es meine Kreisstraße ist. Also das muss doch in irgendeiner Art und Weise bei uns verdartet werden. Hallo, hier ist der Landkreis Dahme-Spreewald, Naturschutzbehörde, Herr Strock, wir haben da ein Gutachten, wir müssten diesen Baum fällen. Dann wüssten wir doch schon Bescheid.
Frau Jordan?
Ich werde das in Erfahrung bringen und werde darüber berichten. Die haben uns nicht gefragt. Vielleicht war es ja auch eine Gefahrenabwehr. Keine Ahnung. Ich werde berichten.
Vielen Dank. Herr Weidel, eine zweite Frage?
Ja, eine zweite Frage. Tatsächlich würde ich gerne, so wie regelmäßig schon tatsächlich, mal nach dem aktuellen Stand der Mediation zur Villa am See mal fragen. Also beziehungsweise, was sind da aktuell für Kosten derzeit aufgelaufen? Also wir wissen ja tatsächlich, dass es da einen Mietrückstand gibt in Größenordnung, der ja tatsächlich auch beziffert werden kann. Da wird der Bürgermeister eventuell was dazu sagen können. Beziehungsweise, gibt es die aktuelle Mediation noch? Und wenn ja, beziehungsweise wenn nein, was ist denn da eigentlich daraus geworden aus dieser Mediation? Also die haben wir ja vor einem Jahr im Endeffekt ja mal losgetreten und in der Hoffnung, dass ja daraus mal irgendwie was wird, aber scheinbar gab es ja da keine Fortschritte. Also zumindest wurden wir oder ich jetzt zumindest auch nicht informiert darüber, was jetzt daraus geworden ist.
Herr Bürgermeister.
Ja, kann ich direkt sagen. Ich habe es im Bericht des Bürgermeisters recht kurz benannt. Die Mediation findet weiter statt. Insofern ist sie erfolgreich. Eine Eigenheit einer Mediation ist ja, dass eben nicht über die Inhalte dort gesprochen wird und was da im Detail läuft. Das ist nicht vorgesehen. Und so haben wir uns als diejenigen, die dort teilnehmen, nämlich die Vivo und die Villa am See, auch das gegenseitig versprochen, dass da nichts rausgeht. Und daran werde ich mich auch halten. Ich kann nur sagen, die Gespräche gehen weiter. Und ich würde mal so eine Aussicht stellen, wenn es gut läuft, dann kommen wir vielleicht hoffentlich Mitte des nächsten Jahres da auch zu einem glücklichen Ende. Aber das kann man natürlich auch nicht garantieren. Also das kann ich nicht sagen. Also solange wie bei einer Mediation Gespräche stattfinden, kann man die als erfolgreich bezeichnen, weil sonst würden sie ja nicht stattfinden.
Vielen Dank. Herr Weidler hatte noch nach den Kosten gefragt, erinnert er?
Ja, ich hatte ausgeführt, dass die Vivo dort Außenstände im Gewerbebereich hat. Das ist das Einzige, was ich zum Gewerbebereich sagen kann. Konkret zur Villa am See ist mir aus rechtlichen Gründen verwehrt, dort eine konkrete Angabe zu machen.
Vielen Dank. Herr Thiele.
Ja, vielen Dank. Moin erstmal. Eine Frage, die so mehrere alte Villa beschäftigen, die ja ein Stück weit auch mit dem Otto-Franke-Stadion aufgewachsen sind. So viel ich im Hinterkopf habe, gab es da mal Fördergelder oder sollte geben und da sollte auch mal einen Umbau oder Sanierung oder Neubau geben. Nun haben wir lange nicht mehr von gehört. Mal die Frage an die Verwaltung, wie ist denn der Stand dort im Umfeld oder im Otto-Franke-Stadion? Wann startet da was? Wie weit sind dort die Prozesse? Wann ist da mit Sanierung oder Bau zu rechnen? Danke.
Möchte Herr Kolb antworten?
Also für die Umbaumaßnahme ist die Leistungsphase 5 Ausführungsplanung abgeschlossen. Das heißt, wir sind jetzt in der Vorbereitung von Vergaben und wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr damit sehr weit vorankommen, Abschluss dann aber 27. Das war auch der Punkt, was ich vorhin ausgeführt hatte hinsichtlich der Mittel, die hier per Zuwendungsbescheid übergeben wurden. Das ist aus diesem Förderprogramm Lebendige Stadtzentren der Städtebauförderung unterstützt.
Vielen Dank. Soweit. Frau Krischan.
Ja, auch nochmal guten Abend. Ich komme nochmal zurück auf die Ausführungen, ich glaube, des Bürgermeisters im Umweltausschuss. Oder bin mir nicht sicher, wer es jetzt war, aber jedenfalls im Umweltausschuss kam zur Sprache, dass sich die Abbrucharbeiten an der Grundschule doch deutlich verzögert haben. Und wenn ich die Kollegin aus der Bauverwaltung richtig verstanden habe, ist der geplante oder der vorgesehene zeitliche Puffer damit schon aufgebraucht. Kannst du da nochmal bitte ein aktuelles Update geben? Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kolb.
Ja, das ist soweit gegeben. Dafür haben wir aber morgen eine Dringlichkeitssitzung mit den beteiligten Planungsbüros und der ausführenden Firma und werden versuchen, die entsprechende
ja, Pufferzeit wieder zu versuchen reinzuholen, zumindest zu reduzieren, was jetzt den Zeitverzug anbelangt.
Vielen Dank. Herr Scheiner.
Vorab vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Thema Mediation. Frank, du hast das ja mal gelernt, ne? Also warst da auch mal tätig und hast dich schulen lassen. Ich verstehe das aus deiner Sicht, wenn du sagst, solange man weiter miteinander redet, ist das erfolgreich. Aber bitte verstehe auch uns, wenn innerhalb dieses Zeitrahmens von 12 Monaten, ja, eine, wir wollen ja datenschutzmäßig nicht, aber eine wirklich große Summe, weit aufläuft, dann kann man natürlich Mediationsverfahren machen, aber es muss ja auch irgendwo mal zu einem Ziel kommen. Das war jetzt keine Kritik an demjenigen, der das initiiert hat, sondern einfach nur, um nochmal klarzustellen, weil wir uns intern auch nochmal abgestimmt haben, wir wissen ja um die Haushaltssituation auch der Stadt als solches, aber wir müssen auch meiner Meinung nach die Haushaltssituation der Gesellschaft im Auge behalten in diesem Zusammenhang und können jetzt nicht ewig und 3 Tage Gespräch führen. Die müssen auch irgendwann einmal zu einem Erfolg führen, unserer Meinung nach. Gut, meine Frage eigentlich, nur meine Frage an Frau Jordan. Ich werde mal versuchen, das fiktiv zu gestalten. Das Liegenschaftsamt hat ja praktisch für jedes das entsprechende Kataster. Und das wird aber ja, wenn ich das richtig verstanden habe, über das Grundbuchamt des Landkreises mitgeführt. Wenn ich jetzt über Jahrzehnte ein Grundstück habe, das auch so ordnungsgemäß auch im Grundbuch verzeichnet, geführt wird, mit den und den Maßen, so ist es vermessen worden. Und im Nachgang fällt der Behörde, nicht mir, im Nachgang fällt der Behörde auf, oh, wir haben da einen Fehler drin. Wer ist Ihrer Meinung nach für die Bereinigung des Fehlers dann zuständig?
Kommt natürlich wie immer darauf an. Unter anderem, ich nehme an, Sie meinen das aktuelle Problem, dass naja, es kommt ja darauf an, ist es wirklich ein Fehler einer Behörde oder ist beim Vermessen vor vielen, vielen Jahren etwas verkehrt gemacht worden oder was auch immer. Ich kenne ja den Fall jetzt nicht, den Sie ansprechen. Wenn Sie den Fall meinen, den ich jetzt vor Augen habe, dann ist es Tatsache kein Fehler des Katasteramtes, sondern da ist beim Bau offensichtlich ein Fehler in der Vermessung passiert.
Aber gestatten Sie mir bitte noch eine Nachfrage. Das Grundbuchamt bzw. das Katasteramt übernimmt ja die Daten, die zu dem Zeitpunkt, wo ich was dran gebaut habe bei mir, wie auch immer, wird das vermessen und dann steht das im Grundbuch eingetragen für das Grundstück. Damit ist es für mich im Endeffekt eigentlich ein Verwaltungsakt. Da kommt hinten auch ein Stempel drauf, da habe ich eine Gebühr für bezahlt, alles ist in Ordnung. Und jetzt kommt man dann im Zweifelsfall und sagt, oh Moment, wir haben da festgestellt, da ist ein Fehler drin. Dann müsste ich ja normalerweise eigentlich in irgendeiner Art und Weise, für mich jedenfalls eine Beweislastumkehr, bitte liebes Amt, liebes Liegenschaftsamt, liebes Katasteramt, bitte beweisen mir, wo ich den Fehler gemacht habe. Ihr habt das doch alles abgestempelt. Dafür seid ihr doch die Fachmitarbeiter dort.
Also ich glaube, fiktiv kommen wir hier nicht weiter, Herr Scheiner. Da müssen wir uns, da gibt's ja Verfahren, warum das an bestimmten Stellen so ist und wie es bereinigt werden kann. Und das können wir nur am konkreten Fall beantworten. Weil, wie gesagt, ich kenne den Vorgang nicht, den Sie meinen. Das kann man einfach so fiktiv nicht beantworten.
Das heißt, Sie klären das dann bilateral?
Wenn Herr Schreiner das möchte, also wenn er den Fall im Hinterstübchen hat, den ich kenne.
Ich wollte ja nur eine Duftmarke setzen, Frau Jordan. Wir unterhalten uns unter 4 Augen.
Dann tun wir das.
Wunderbar. Gibt es weitere Fragen in der Einwohner-Fragestunde? Das ist nicht der Fall. Damit darf ich diesen Tagesordnungspunkt schließen. Und wir steigen ein in den Tagesordnungspunkt 8. Das ist die Behandlung von Beschlussvorlagen und starten mit dem Bericht zum Stand des Haushaltsvollzugs per 30.09.25. Die Vorlage dafür ist eine I-Vorlage mit der Nummer I-204/2025 und Herr Anders sicherlich. Zwei, drei Worte.
Gemäß § 27 Kommunalverfassung sind wir verpflichtet, mindestens halbjährlich zu informieren. Der letzte Bericht ist leider schon eine Weile her, beruht aus dem Jahr 2022. Hier sind wir wieder zumindest so stark aufgestellt, dass wir den Bericht jetzt halbjährlich liefern wollen, immer zum 30.04. und zum 30.09. Wie gesagt, heute ist der 30.09. Sie sehen, wir versuchen, wie in den Jahren davor auch, den Bericht relativ fassend auf das Wesentliche einzugehen. Und die Kernbotschaft des Berichtes ist eigentlich, dass wir soweit im Flow sind im Rahmen des Haushaltes, der beschlossen worden ist, und sogar noch eine Ergebnisverbesserung sehen Richtung Jahresende. Beschlossen waren minus 800.000 Defizit. Wir wären jetzt bei minus, der Moment, 336.000 Euro lang, also eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Plan. Wie gesagt, das ist eine Prognose Richtung Jahresende. Wir fragen immer zum bestimmten Stichtag, wie hier 30.09. alle Fachabteilungen ab. Wie war bisher der Ausgabestand? Mit welcher Prognose wird hier gerechnet? Und dieser Bericht ist dahingehend auch wichtig, nicht nur für die Stadtverordneten, sondern natürlich auch für uns intern, weil wir mit diesem Bericht auch regelmäßig kontrollen können, inwiefern wir in einer möglichen Nachtragspflicht kommen. Die Haushaltssatzung regelt ja, wann wir ein Nachstellen haben. Die Kommunalverfassung regelt auch, bis wann er denn beschlossen sein muss. Kann ich nur sagen, hier sind wir weit entfernt vom Nachtrag. Von daher sind wir soweit erstmal im Flow, was das Ergebnis angeht, was das Thema Investitionen angeht. Ich glaube, das haben Sie soweit entnommen. Könnte mal ein bisschen besser sein. Aber im Grunde genommen sind hier viele Maßnahmen dabei, wo wir nur geringen Einfluss haben, wie Projekt Schertingenstraße, Röntgenstraße, auch das Thema, was Herr Kolb vorhin angesprochen hat, Funktionsgebäude, Otto-Franke-Stadion, da wollten wir natürlich schon wesentlich weiter sein. Und so zieht sich das halt dann über mehrere Maßnahmen in der Summe halt zusammen, aber im Grunde genommen ist alles in Ordnung, zumindest aus meiner fachlichen Sicht.
Vielen Dank. Gibt es Redebedarf? Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank für den Bericht und die entsprechende Vorlage. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 8.2, Beschluss zur Aufnahme eines Kredits. Vorlagennummer ist die S202 aus 2025 und Herr Anders wieder.
Ja, die Vorlage wurde im Finanzausschuss und im Hauptausschuss behandelt. Beide Ausschüsse haben einstimmig der Stadtverordnetenversammlung empfohlen, diese Beschlussvorlage zu fassen. Der Haushalt 25 sieht eine Kreditsumme von 6 Millionen Euro vor. Jeder hat schon mal das Wort Sondervermögen gehört. Im Rahmen des Sondervermögens gibt es auch seitens der EIB ein Förderprogramm. Das existiert seit 1.10. diesen Jahres, dass Kommunen pro Kommune pro Jahr bis 10 Millionen Euro Kredit aufnehmen können zu 1%. Der Markt liegt so zwischen 2,5 und 3,5, je nachdem, wie auch die Laufzeiten sind. Und entsprechend bitte ich natürlich darum, wir brauchen diese Geld. Und mehr als ein, oder besser als 1% ist utopisch. Wie gesagt, 1% ist ein toller Zinssatz. Deswegen werbe ich auch dafür, dass wir hier die Zustimmung kriegen. Und das kleine Sahnehäubchen habe ich auch noch dabei. Im Hauptausschuss habe ich schon gesagt gehabt, die mündliche Zustimmung der EIB liegt bereits vor, dass wir den Kredit abrufen können. Aufgrund des Haushaltsrechts bin ich aber noch sozusagen gebunden an die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung, weil das kein Geschäft der laufenden Verwaltung ist, zumindest laut meiner Rechtsauffassung. Und wenn die Stadtverordnetenversammlung heute dem zustimmen würde, dann könnten wir morgen mit der EIB schon die Verträge unterschreiben. Danke.
Vielen Dank. Gibt es zu dieser Vorlage Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Ich darf also zur Abstimmung bringen, die Vorlage mit der Nummer S202/2025. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Kreditaufnahme in Höhe von 6 Millionen Euro. Wer diese Beschlussvorlage befürwortet, den bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Und ich glaube, wir können Einstimmigkeit feststellen. Vielen Dank.
Danke.
Wir sind beim Tagesordnungspunkt 8.3. Hier geht es um die Abberufung eines Mitglieds aus dem Sportlerbeirat der Stadt Wildau. Vorlagennummer ist die S201-2025. Frau Hein? Ist weg. Ist selbsterklärend? Okay, alle haben die Vorlage gelesen. Wir sind beim Sportlerbeirat und die Frage war, ob Sie sagen möchten, warum jemand abberufen werden möchte aus dem Sportlerbeirat. Aber alle haben sofort geschrien, nein, wir stimmen ab. Okay, dann können wir so verfahren. Ich darf also zur Abstimmung bringen die Vorlage S201-2025. Wer hier zustimmen möchte, der möge das bitte jetzt tun. Auch hier einstimmig. Vielen Dank. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 8.4. Hier geht es dann um die Wahl eines Mitglieds in den Sportlerbeirat der Stadt Wildau für die Wahlperiode 2024 bis 2029. Vorlagennummer ist die S209/2025. Und hier, gestatten Sie mir den Hinweis, sind wir ja in der ursprünglichen Besetzung ja heimwählend unterwegs gewesen. Die Frage ist, ob wir heute von diesem ursprünglich eingeschlagenen Weg abweichen könnten und offen darüber abstimmen wollen würden. Gibt es jemanden, der auf eine geheime Wahl besteht? Das ist nicht der. Insofern darf ich. Stimmt, ich habe nicht gefragt, ob es noch eine Frage gibt. Danke, Herr Scheiner. Gibt es denn Fragen? Herr Scheiner hat eine Frage.
Ja, naja, bitte. Nun haben wir ja eben jemanden aus dem Sportlerbeirat abberufen.
Ja.
Und nun berufen wir wieder jemanden. Was mich interessieren würde, Frau Hein, Sie haben das doch immer alles im. Das sind ja relativ neue und junge Gremien. Wie oft hat denn eigentlich jetzt dieser Sportlerbeirat schon getagt? Können Sie mir das sagen? Denn eigentlich sind Sie doch immer bei allen Beiräten dabei.
Tatsächlich ist es in diesem Fall nicht so. Der Sportlerbeirat, wie gesagt, ist ein Beirat, der sich jetzt konstituiert hat. Der Bürgermeister war einmal bei einer Beiratssitzung im Vorfeld dabei. Und letztendlich haben wir auf dem Sportlerstammtisch durch Vorstellung des Sportlerbeirats nochmal erfahren, dass die dort regelmäßige Sitzungen machen wollen, wo sie uns letztendlich nur dann hinzuziehen, wenn sie unsere Mithilfe brauchen. Reicht nur mal ganz kurz, ich glaube, Frau Oppelt ist ja auch anwesend, vielleicht, dass Frau Oppelt die Gelegenheit wenigstens bekommt, sich vorzustellen. Also mir ist sie jetzt vom Gesicht her bekannt, weil ich sie auf dem Sportlerstammtisch gesehen habe. Wollen wir das vielleicht noch machen, dass Frau Oppelt die Chance bekommt?
Darf ich ganz kurz? Die anderen hatten auch nicht die Möglichkeit, sich vorzustellen. Also ich finde, wir stimmen jetzt.
Doch, die hatten die Möglichkeit.
Doch, ich glaube, vor der geheimen Wahl haben wir tatsächlich alle, die da waren, gehört. Wir haben sie extra eingeladen. Ich erinnere an Legislaturen, wo es uns auch total wichtig war, alle noch mal treffen zu können in einer Stadtverordnetenversammlung. Aber zum Beispiel der Bürgermeister möchte das Wort, bitte.
Ja, also ich vom Prozedere her kann ich aus direktem Erfahren, ich war bei mindestens zwei Sportlerbeiratssitzungen gewesen. Der Sportlerbeirat möchte einmal im Monat zusammenkommen, einmal im Quartal eine öffentliche Sitzung anbieten für Bürgerinnen und Bürger, wo fragen kann, weil es soll ja nicht nur die Vereine vertreten oder die vereinsgebundenen Mitglieder, sondern eben auch Sportinteressierte, so dass es also für eine große Beteiligung sorgt und so sind die derzeit aufgestellt, ja.
Herr Thiele.
Nur den ergänzend zu erwähnen, im letzten Sozialausschuss hat sich der Sportlerbeirat sehr ausführlich und nochmal mit seiner Arbeit vorgestellt. Da passiert ein ganzer Haufen. Also aktiver Beirat, freut mich sehr.
Herr Scheiner.
Ich versuche gerade, ich meine, klar, ich bin jetzt ja schon 64, mich zu erinnern. Soweit ich weiß, haben wir eine ausführliche Vorstellung des Familienbeirats gehabt. Aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass der Sportlerbeirat ausgiebigst mit persönlicher Vorstellung stattgefunden hat.
Doch, oder?
Und im Übrigen, es ging mir gar nicht darum, wie oft der getagt hat, wie auch immer. Ich bin mir durchaus über die Wichtigkeit dieser Beiräte bin ich bewusst. Ich weiß, warum das Land das verfügt hat. Ich freue mich auch auf den Erfahrungsaustausch, Herr Thiele.
Herr Karwinkel.
Ja, ich kann nur noch mal an eine Situation erinnern, die mir an dem Tag zurückgeblieben ist, ganzen 10 mit Simon, dass ich doch eine Person aufstellen lassen wollte für den Sportlerbeirat und die dann aber nicht mal auf der Liste stand, sondern nur als Vertretung da war. Und da gab es eine Diskussion in der Runde, ja, Sie können doch gar nicht. Und ja, falls das nochmal die Erinnerung ein bisschen lockert. Ich glaube, das war sogar auch SV-Motor. Ich glaube, das war sogar, also falls man sich noch daran erinnert.
Danke, Paul. Dann bin ich jetzt wieder auf dem Laufenden.
Vielen Dank. Als Sitzungsleiter möchte ich aber gerne den Vorschlag von Frau Hein aufgreifen. Und wenn Frau Oppelt dann sich die Mühe gemacht hat, heute hierher zu kommen, möchte ich ihr gerne an dieser Stelle die Möglichkeit geben, sich kurz vorzustellen, wenn sie möchte. Sehr gern. Ja, gerne.
Ja. Ich bin Anne Oppelt, ich bin 51 Jahre alt, promovierte Physikerin, seit über 10 Jahren in Wildau wohnhaft. 15 Jahren. Genau, vorher auch schon mal kurz, aber genau. Ich bin, wie gesagt, vorgeschlagen worden als Ersatz für Jan Klaus, der den Verein von Motor Wildau vertreten hat im Sportlerbeirat. Ich bin also auch bei Motor Wildau engagiert seit nunmehr ungefähr 10 Jahren mache ich da Kinderton für die erste Klasse, Altersklasse. Und genau, Jan-Klaus hatte mich angesprochen, ob ich das machen würde. Habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Genau. Das war's schon.
Vielen Dank. Gibt es Fragen an Frau Oppelt? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, Frau Oppelt. Wenn es keinen weiteren Redebedarf gibt, dann stelle ich zur Abstimmung, wer Frau Anne Oppelt in den Sportlerbeirat berufen möchte. Den bitte ich um das entsprechende Zeichen. Genau. Ein Stadtverordneter ist nicht im Raum, ansonsten sind wir einstimmig. Ja, wenn nicht da saß, der nicht mit da ist. Genau. Vielen Dank und ja. Auf gutes Gelingen. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 8.5, Beschluss über das Bauprogramm zur Verbreitung des Radwegs. Also irgendjemand muss diese ESMA bitte wegmachen im Genitiv. Das wirft mich arg zurück. In der Richard-Sorge-Straße im Bereich L401-L30. Vorlangnummer ist die S196-2025. Und wir hören die Bauverwaltung. Herrn Kolb.
Danke, Herr Wulpius. Ich will mich ganz kurz fassen, weil ich glaube, dieses Thema ist in allen Fachausschüssen im Vorfeld, außer im Ausschuss für Bildung und Soziales, diskutiert worden, alles positiv bewertet, weil es geht tatsächlich darum, hier eine sehr unbefriedigende Situation in der Verkehrs- oder Wegeführung in einer wichtigen Verbindung in Richtung Süden zu verbessern. Es ist denn der L30, L40, ganz unmittelbar südlich von der Autobahnbrücke, der momentan für Radfahrende und auch Fußgänger so gar nicht befriedigend genutzt werden kann. Und diese Situation zu verbessern, dafür dieses Bauprogramm.
Vielen Dank. Herr Karwinkel.
Auch nur ganz kurz, Herr Kolb, ich habe ja letztes Mal schon, oder im Bauausschuss, glaube ich, vor 2 Wochen gefragt, da Sie doch meinten, Sie setzen sich ins Bild der Autobahn GmbH bezüglich der Ampelschaltung, dass die dann auch ein, dass sie von beiden Seiten begehbar ist oder benutzbar ist. Gab es denn dazu jetzt dann schon das endgültige Go, dass da wir nicht dann später sagen, dass es nicht mehr möglich ist, das umzubauen?
Muss ich korrigieren, dass die Ampelschaltung selber interessiert jetzt die Autobahn GmbH weniger. Bei denen ging es um die Nichtantastung der Brückenkonstruktion, das ist bestätigt. Und hinsichtlich der also der Lichtsignalanlage, dafür ist dann wieder der Landesbetrieb für diese Landesstraßen zuständig. Der hat dazu sein Go gegeben.
Vielen Dank. Gibt es weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Ich darf zur Abstimmung bringen die Vorlage S 196/2025. Wer das Bauprogramm beschließen möchte, den bitte ich jetzt ein Zeichen. Und auch hier sind wir einstimmig. Vielen Dank. Der nächste Tagesordnungspunkt ist der mit der Nummer 6, 15. Änderung des Bebauungsplans Schwermaschinenbaugelände Erweiterung Halle 20. Hier geht es um den Billigungs- und Billigungsbeschluss 199/2025. Herr Kolb.
Ja, Ziel dieser Beschlussvorlage ist eben, dieses Änderungsverfahren für diesen Bebauungsplan voranzubringen, um das planungsrechtliche, die Grundlage zu schaffen, dass auch planungsrechtlich dort die entsprechende Veränderung der Nutzung hinsichtlich oder in Richtung auf den Verlagerung des Firmensitzes zu ermöglichen, was mit dem Geld, den geltenden Festsetzungen des Bebauungsplanes dort momentan nicht d'accord ist. Insofern der Änderungsvorgang zu hinsichtlich dieses Bebauungsplanes, worin eben auch die Halle 20 eingeschlossen ist. Und hier auch nochmal der Dank an Herrn Wulpius zu dem Hinweis zum Position oder Punkt 3 wegen der Offenlage und der Terminierung. Hier war tatsächlich ein Lapsus, hatte sich eingeschlichen. Die Korrektur ist aber erfolgt, dass die Offenlage vom Dezember, 4. Dezember diesen Jahres bis zum 19. Januar nächsten Jahres durchzuführen ist.
Vielen Dank. Gibt es Redebedarf? Herr Seliger.
Eine Frage, die im Zuge sozusagen dieser Firmenansiedlung immer wieder auftaucht, ist, dass die gegenüberliegenden Parkplätze an sich Pendlerparkplätze sind. Ist das richtig? Und sie sind halt sehr stark in Anspruch genommen. Jetzt wäre meine Frage bei diesem Erweiterungsplan der Firma, die ja mit Immobilien arbeitet, also irgendwie Fahrzeuge hat, die da irgendwas, also handwerkeln, ist denn dran gedacht, sozusagen auch einen Parkplatz für dieses Gewerbe mit vorzusehen, in dem hinteren Teil zum Beispiel, weil ja vorne sozusagen die Pendler immer sagen, sie finden gar keinen Parkplatz mehr, dadurch, dass die anderen eben Schranken haben, so wie wir auch als TH Wildau. Ist daran gedacht?
Herr Kolb?
Ja, genau das ist der Fall. Auch da sind die entsprechenden Berücksichtigungen erfolgt und sind auch in der weiteren, sogar schon fortgeschrittenen Detaillierung der Planung nachgewiesen.
Herr Scheiner.
Also ich will jetzt nicht die Diskussion aus dem Hauptausschuss nochmal mit dem Baugebot und das alles anfangen. Aber wir wissen ja alle um die Substanz der Hallen als solches. Das haben wir ja alle, also ich zumindest 20 Jahre lang, immer schön mitverfolgt. Und jedes Mal ist man begeistert, wenn man sieht, was man Tolles aus uralten Sachen im Endeffekt machen kann. Ja? Also ich sage mal, Paradebeispiel ist die Halle 17. Was mich jetzt doch nochmal interessieren würde, ist, Herr Kolb, da ist ja auch das Denkmalschutzamt beteiligt bei diesem Verfahren. Da das Denkmalschutzamt ja in unserem Land, damit meine ich das Ganze, in unserem schönen Heimatland, quasi querbeet durch alle Bundesländer hinweg eine hervorgehobene Ausnahmestellung hat, hat das ja auch dafür zu sorgen, so verstehe ich das immer, dass erhaltenswürdige Substanz auch wirklich erhalten wird. Wenn ich jetzt hier diese Phasenbeschreibung lese, des Bauträgers, des Investors, dann fällt mir auf, dass die Maßnahme, die eigentlich aus meiner Sicht die allererste sein sollte, nämlich Substanz sichern, Dach machen etc., dass die erst in einem späteren Verfahren angedacht ist. Greift das Denkmalschutzamt da im Zweifelsfalle oder hat das Möglichkeiten einzugreifen? Denn jetzt bauen die ja erstmal nur für ihre, die nutzen ja schon Teile, ja, und die Phase 1 und wie die dann zeitlich weiterlaufen, wissen wir ja nicht. Kann 35 sein, 47, 49, bis dahin haben schon drei Leute das Ding gekauft mit dieser Genehmigung, die wir jetzt beschließen.
Herr Kolb?
muss auch wieder ein bisschen korrigierend eingreifen. Es ist momentan keine Genehmigung, die hier auf dem Programm steht, sondern die Änderung des rahmensetzenden Bebauungsplanes, um es zu ermöglichen, alle Phasen der vorgesehenen Wandlung dieses Objektes hin zu einem kombinierten Alt- und Neubau zu ermöglichen mit der entsprechenden Erweiterung sowohl baulicher Art als eben auch was die Nutzung und Funktion anbelangt. Die Notwendigkeit der Beteiligung der unteren, eigentlich der Denkmalschutzbehörde, in dem Falle vertreten durch die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises, ist in allen Schritten gegeben, was jetzt den bauplanerischen Aspekt anbelangt. Und wenn dann Maßnahmen oder Vorhaben umgesetzt werden sollen, die einer Baugenehmigung bedürfen, dann ist automatisch auch wiederum die untere Denkmalschutzbehörde einzubeziehen. Das heißt, die ist vorher schon im Bilde und war auch schon, so hat das ja auch der Investor oder die Firma auch schon erläutert in Vorstellungen, die circa ein Jahr zurückliegen, dass hier auch schon im Vorfeld mit der Denkmalsbehörde abgeklärt wurde, um den Rahmen zu setzen, wo sie mitgehen und wo nicht, um nicht irgendwie im Laufe des Verfahrens dann zu Widersprüchen oder Einschränkungen zu kommen, die das dann wieder etwas schwieriger machen würden. Aber die Beteiligungspflicht ist dank des Denkmalsgesetzes gegeben.
Vielen Dank. Herr Scheiner, eine Nachfrage?
Na, ich wollte ja, also ja, Offenlegung und Billigungsbescheid, 14. Änderung, 15. Änderung. Letztendlich geht es ja um Folgendes. Da ist ein Investor, der will das für sich nutzbar machen. Und der wird natürlich in dem Moment, wo wir dann die Änderung durchgeführt haben, wird dann Bauantrag stellen und hat im Zweifelsfalle auch schon mit allen Trägern öffentlicher Belange besprochen. Und jetzt kommt wieder der Punkt, wo wir ja gebrannte Kinder sind, ich sag's ja nur, gebrannte Kinder sind, ja, wir brauchen bloß aus der Hochschule rausfahren und gucken nach links, ja, riesige Schilder, in der Zwischenzeit sind sie so verwittert, dass keiner mehr erkennt, was es überhaupt ist. Ich kann mich noch ganz genau an diese Vorstellung von diesem Investor erinnern. Auch hier besteht ja durchaus die Möglichkeit, wir hatten im Hauptausschuss gesagt, kein Baugebot, das haben wir nicht, haben wir keine rechtliche Handhabe, aber es besteht durchaus die Möglichkeit und darüber, denke ich, sollte sich jeder, der das dann so weiter verfolgt und immer befürwortet, im Klaren sein, dass das letztendlich auch dazu führen kann, dass wenn ich, Investor, jetzt die Genehmigung nachher alle in der Tasche habe, das auch dementsprechend weiterschieben kann an den nächsten Investor. Nur, dass wir, ich wollte es nur noch mal gesagt haben und im Protokoll haben.
Herr von Essen.
Halle 20 geht es, glaube ich, um einen Investor, der wirklich schwer vorhat, da selber zu bauen. Das ist bei allen möglichen anderen, sehe ich das ein, das Argument. Das ist auch ein gutes Argument, aber ich glaube, bei Halle 20, ich habe also mehrfach mit den Leuten gesprochen, die warten nur darauf, dass sie da ihr Schulungszentrum, was ja hier auch Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, endlich ausweiten können. Aber sie könnten es theoretisch sogar fertig bauen und dann an den nächsten Investor verkaufen. Ja, also das, so eine Möglichkeit gibt es auch immer noch. Das heißt, also einen Schutz davor wird es nicht geben. Und von daher denke ich, dass das hier durchaus in Ordnung ist, weil die haben auch wirklich, wirklich Lust darauf, dieses Projekt da durchzuführen. Und immerhin wird diese alte Halle, die ja jahrelang vor sich hin witterte irgendwie, dann endlich mal ein bisschen schön gemacht. Danke.
Vielen Dank. Gibt es weiteren Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Ich darf zur Abstimmung bringen die Vorlage S199 aus 2025. Wer hier zustimmen möchte, möge das bitte jetzt tun. Und wir sind einstimmig. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 8.7, Variantenvergleich zum Erweiterungsbau Kita Zwergenland. Vorlagennummer ist die S197 aus 2025. Ja, Herr Kolb.
Ja, Ich will erst mal ganz kurz nur mal den Einstieg dahingehend geben, dass uns diese Beschlussvorlage schwer beschäftigt, alle, die wir hier, glaube ich, versammelt sind, weil es geht um eine sehr wichtige Entscheidung und ein wichtiges Thema, das ja schon seinen Anfang vor einigen Jahren erfahren hat. Wir sind jetzt so weit gekommen, dass wir uns Gedanken gemacht hatten hinsichtlich dem tatsächlichen Ausgestalten und dem Anpassen an auch veränderte Rahmenbedingungen, die sich ja innerhalb recht kurzer Zeit nochmal sehr drastisch dargestellt haben und die jetzt eingeflossen sind in dieses vergleichende Herangehen. Deshalb auch die etwas sehr umfangreiche Diskussion in allen beteiligten Fachausschüssen, um hier Konsens oder zumindest eine Richtung vorzuzeigen, wie wir hier zukunftsorientiert mit dieser Thematik umgehen können. Die Ergebnisse aus den verschiedenen Fachausschüssen zeigte oder kristallisierte heraus, dass im Grunde von den 6 vorgeschlagenen Varianten sich die 2 Varianten, also Nummer 5 und 6, als die die Varianten darstellten, über die es letztendlich abzustimmen gilt. Die anderen vorausgegangenen Varianten 1 bis 4 haben in keinem der Fachausschüsse eine Unterstützung in dem Maße erhalten, dass sie quasi noch weiter im Rennen wären. Der Ansatz ist, denke ich, auch sehr breit diskutiert und erläutert worden, dass hier einerseits die Thematik der Herstellung von Räumlichkeiten zur Aufrechterhaltung und Fortführung des Betriebes entsprechend den heutigen Anforderungen an eine funktionierende Kita erforderlich ist. Das heißt, zusätzliche Räumlichkeiten sowohl natürlich für die Mitarbeitenden, aber auch für die pädagogische Arbeit, aber auch die Berücksichtigung des Sanierungsbedarfs der Bestandsgebäude. Ein Aspekt, der sich auch niedergeschlagen hat, war der Erhalt, der ja mit ein auslösender Faktor war, diese Diskussion aufzugreifen. Und was natürlich wichtige Themen sind, das ist die Diskussion und die Berücksichtigung hinsichtlich der Kapazitätenschaffung oder eben Nichtschaffung oder reduzierte Schaffung, aber eben auch die entsprechende Auswirkung auf den Kostenrahmen. Und daher diese sehr breite, aber auch intensiv geführte Diskussion, die hier jetzt zum Abschluss zu bringen wäre. Hier mal kurz als Einstieg.
Vielen Dank. Bevor wir vielleicht gleich noch mal inhaltlich dazu sprechen, Herr Kolper hat es angedeutet, und im Hauptausschuss ist dazu ja beschlossen worden, würde ich gerne heute zunächst, wenn wir dann inhaltlich dazu noch mal uns ausgetauscht haben, so die Notwendigkeit besteht, zunächst zur Abstimmung bringen, ob wir tatsächlich dann nur noch über 5 und 6 heute abstimmen wollen, indem wir eben nicht dann alle einzelnen Varianten durchgehen und dann im besten Fall hernach 5 gegen 6 votieren lassen. Doch zunächst meine Frage, gibt es Redebedarf? Herr Wilde.
Ich denke, wir haben uns in den Fachausschüssen hinreichend und sehr gründlich ausgetauscht und sollten jetzt wirklich zu einer Entscheidung kommen.
Vielen Dank. Wenn es keinen Redebedarf gibt, dann möchte ich zunächst entsprechend der Empfehlung des Hauptausschusses zunächst um ein Votum bitten, dass wir im Folgenden dann nur noch über die Varianten 5 und 6 heute hier abstimmen, quasi also 1 bis 4 nicht näher betrachten in einer Abstimmung. Wer diesem Verfahren so folgen möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Handzeichen. Das sind nicht alle. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Gibt es Enthaltungen? Bei einer Enthaltung. Insofern stimmen wir nur noch über die Varianten 5 und 6 ab. In den Fachausschüssen gab es ja diese Abstimmung. Sie werden sich erinnern, ja, nein, Enthaltung. In Anbetracht der Tatsache, dass es ja nur noch zwei Alternativen gibt, schlage ich vor, dass wir 5 gegen 6 votieren. Also quasi ich um eine Stimmabgabe für eine der beiden Varianten bitte, weil ich glaube, es wenig Sinn macht, dass wir hier mit Ja, Nein und Enthaltungen arbeiten. Oder gibt es da grundsätzlich andere Ideen dazu? Das scheint nicht der Fall. Wunderbar. Insofern darf ich jetzt bitte jeder eine Stimme, entweder für 5 oder für Variante 6. Alle haben vor Augen, was das meint. Ja? Herr von Essen.
Oder Enthaltung. Das wäre grundlegend möglich. Also Sie können ja nicht...
Ach so, niemand muss eine der beiden Varianten wählen. Ja, genau. Aber im besten Fall haben wir nachher nicht mehr Stimmen in Summe als Menschen hier sitzen heute, die stimmberechtigt sind. Und deswegen würden wir dann, aber danke für den Hinweis, Herr von Essen, natürlich die Enthaltung entsprechend abfragen, damit wir dann in Summe tatsächlich hier zu einem richtigen Ergebnis kommen. Ich darf also zunächst alle die bitten, sich zu melden, die in Zukunft für einzelne Varianten. Okay. Was? Eine schöne Idee. Ob es zügiger geht, mal sehen. Wunderbar. Also, die Fraktion beantragt namentliche Abstimmung, habe ich jetzt verstanden? Dann soll es so sein. Ich schaffe das von der Seite. Wenn Sie den Stift kreisen lassen. Ich darf zunächst unseren Bürgermeister bitten. 5, 6 oder Enthaltung? 6. Der Bürgermeister votiert für Variante 6. Herr Wilde.
6.
Herr Karwinkel.
6.
Herr von Essen.
6.
Herr Paul. Herr Paul enthält sich. Frau Krebs.
5.
Herr Debos.
6.
Herr Weidler.
Die Nummer 6, bitte.
Herr Scheiner.
Auch die Nummer 6, bitte.
Frau Scheiner.
Ebenfalls Nummer 6.
Herr Steckling. Herrn Kerber haben wir heute nicht dabei. Herr Sommerfeld.
Die 6, bitte.
Die 6, bitte. Wird notiert. Frau Krischan.
Die 6.
Herr Kröning ist nicht anwesend. Herr Professor Dr. Ungwari. Die 5. Herr Seliger.
Die 6.
Herr Rüppius wählt auch 6. Und Herr Thiele?
Die Nummer 6.
Die Nummer 6. Dann gab es zweimal die 5. Ich sage mal dann 14 mal die 6. Auf jeden Fall deutlich mehr Sechsen. Und eine Enthaltung. Richtig. Dann stimmt's ja. 14, 2 und 6. Gut geraten. Offensichtlich. Wunderbar. Vielen Dank. Insofern haben wir uns heute hier mit einer deutlichen Mehrheit für Variante 6 entschieden. Vielen Dank. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 8.8, Ertüchtigung alter Bauhof für die Nutzung durch die Jugendfeuerwehr Wildau. Es ist eine I-Vorlage mit der Nummer I-200 aus 2025. Und ich bitte Herrn Kolb, einige Sätze dazu zu sagen.
Ich versuche mich auch hier kurz zu fassen, zumal nämlich die I-Vorlage recht umfangreich geraten ist hinsichtlich dem Informationsgehalt. der darstellt, dass wir eigentlich schon durchaus weiter sein wollten mit der Zielsetzung, das ehemalige Bauhofgebäude der Nutzung für die Jugendfeuerwehr zuzuführen und entsprechend auch herzurichten. Dazu gab es auch eine Herangehensweise, die mit entsprechenden Kosten hantierte. Es wurden dann erste Maßnahmen auch zum Abbruch durchgeführt und die Planung etwas vertieft und daraus ergaben sich weitere Leistungsumfänge. Aber die große Erkenntnis kam eben auch mit der Ausschreibung des Hauptgewerks für den Rohbau, die deutlich über den Annahmen war, die hier angesetzt waren und allein durch diese Ausschreibung schon den vorhandenen und gegebenen Kosten, das Kostenbudget gesprengt hat, so dass wir auch diese Ausschreibung wieder aufheben mussten. Es zeigt sich, dass dass sogar mehr als das Doppelte an Geldern notwendig ist, um hier ein funktionierendes Gebäude herzurichten und das als Grundlage jetzt hier in dieser Informationsvorlage zusammengefasst, auch im Hinblick auf die entsprechenden Mittelanforderungen, die in die Haushaltsplanung für das nächste Jahr mit eingeflossen sind.
Vielen Dank. Herr Weidler hatte sich gemeldet.
Ja, vielen lieben Dank. Zwei kleine Sachen hier an der Stelle. Ich würde tatsächlich ganz gerne anregen, dass wir hier vielleicht eventuell eine Namensänderung für das Projekt so ein bisschen vorantreiben, weil es tatsächlich eigentlich nicht nur um die Jugendfeuerwehr geht, sondern tatsächlich muss der Bauhof ertüchtigt werden für generell die Feuerwehr. Also was nachher da einzieht und ob es dann auch die Jugendfeuerwehr ist, das wird sich herausstellen. Das muss noch erörtert werden. Dafür gibt es unter anderem am Donnerstag eine Runde, eine etwas größere, wo unter anderem die Wehrführung und die Stadt und so weiter zusammensitzt. Da werden wir alle quasi einmal abholen und dann mal schauen, was da an der Stelle passiert. Ansonsten sei vielleicht noch gesagt, natürlich ist es einigermaßen dringlich. Das haben wir im Bauhof und im Bauausschuss mittlerweile schon einmal diskutiert. Aber ja, alles wird sich dann quasi geben und wir werden sehen, was die Zeit dann da mit sich bringt. Und dann kommt das bestimmt zur gegebenen Zeit nochmal auf den Tisch bei uns. Danke.
Vielen Dank. Herr Anders.
Herr Weidler, eine kurze Nachfrage. Ich sprang gerade an, Donnerstag ist ein Termin mit der Feuerwehr, mit der Stadt. Darf ich fragen, wer von der Stadt anwesend ist?
Das ist der Herr Mann, der mich gebeten hatte, da einen Termin mit der Wehrführung bzw. dem Bürgermeister und mir und dem Herrn Brüsewitz quasi zu koordinieren. Und das findet von, ich glaube, 11.15 Uhr bis 12 Uhr statt. Das lief auch über das Sekretariat.
Okay, danke.
Gibt es weiteren Redebedarf zur E-Vorlage? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Ich darf die nächste E-Vorlage aufrufen unter dem Tagesordnungspunkt 8.9, Informationsvorlage, die vergebenen Vergabeaufträge ab 50.000 Euro im Zeitraum 1.10. bis 25.11.2025. Die Vorlage hat die Nummer I210/2025. Und hier steht der Bürgermeister. Dann ist es so. Instinktiv hätte ich jetzt gedacht, Herr Anders will was sagen, aber.
Ja, ich würde mal, da es hier auch um Geld geht, Marc Anders, kannst du da mal übernehmen? Du kannst vielleicht noch ein, zwei Worte mehr sagen als ich.
Ja, ich fasse mich trotzdem kurz. Wir sind ja verpflichtet, nachdem wir die Hauptsatzung ja geändert hatten, durch eine zusätzliche Beschlussvorlage immer zu informieren, ab bestimmten Auftragswerten davor und danach. Das werden wir auch im nächsten Jahr, darüber hatten wir doch auch gesprochen, evaluieren. Aber ein Punkt war auch in dieser Beschlussvorlage, dass wir immer über Aufträge von 50.000 Euro aufwärts informieren. Das machen wir jetzt, glaube ich, das zweite Mal. Und in den Zeitraum von der letzten OV bis heute war es so gewesen, dass wir erst nur einen Auftrag vergeben haben, über 50.000 Euro. Die Planungsleistungen 5 bis 9 für die Schertingstraße, Röntgenstraße, einen Wert von 61.900 Euro. Mehr wurden nicht vergeben.
Vielen Dank. Gibt es Nachfragen, Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Unter Tagesordnungspunkt 810 darf ich aufrufen, die Vorlage mit der Nummer I198/2025. Es geht um die Wildauer Vereinsförderung, genauer um den Überblick über die Verwendung der Zuwendungen des Jahres 2025. Frau Hein?
Ja, die Richtlinie schreibt vor, dass wir einmal im Jahr, und zwar im zweiten Halbjahr, einen Bericht erstatten als Verwaltung, welche Mittel wir aus der Vereinsförderung verteilt haben und welche Vereine und in welcher Höhe. Das hatten wir im letzten Jahr auch schon mal behandelt und das wird diesmal nochmal auch wieder vorgelegt. Wir haben also die Vereine, die keine Sportvereine sind, die letztendlich hier circa 20.000 Euro verwenden konnten auf Antragstellung. Davon sind 2.000 Euro auch an den Kreissportbund geflossen für die Durchführung des Damepokals, der ja im November durchgeführt wird, und 15.000 Euro für die Durchführung oder für die Vereine, also für die Sportvereine, die ja letztendlich einen Globalzuschuss bekommen aufgrund ihrer Mitgliederzahl und einen weiteren Zuschuss beantragen können aufgrund von bestimmten Projekten. Ja, das wäre
50.000
haben wir insgesamt ausgegeben, 15.000 waren im Ansatz. Entschuldigung.
Vielen Dank. Gibt es Nachfragen, Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Dann darf ich aufrufen den Tagesordnungspunkt 8.11, Änderung der Richtlinie zur Förderung der Vereinsarbeit in Wildau. Vorlagennummer ist die S169/2025. Frau Hein.
Ja, bei dieser Richtlinie geht es darum, dass wir als Verwaltung hier ein paar Klarstellungen sicherstellen wollen für die Abrechnung der Vereine, und zwar, dass im Antrags- und Bewilligungsjahr abzurechnen ist. Und wir haben einen Punkt geändert, der sich auf die Antragsberechtigten bezieht. Und zwar wollen wir hier sicherstellen, dass nur Wildauer Vereine einen Antrag stellen können, die Sitz und ihr Betätigungsfeld in Wildau haben. Das ist Gegenstand der Änderung. Es sind ja alle gelb markiert, die Änderungen, sodass sie gut sichtbar sind. Wenn Sie also heute beschließen, würden wir dann die neue Richtlinie auch im Amtsblatt veröffentlichen. Mit Wirkung vom 01.01.26.
Vielen Dank. Gibt es hierzu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Ich bringe zur Abstimmung die Vorlage S169/2025. Wer dieser zustimmen möchte, möge das bitte jetzt tun. Ich darf Einstimmigkeit feststellen. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 8.12, behördliche Verordnung der Stadt Wildau über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass besonderer Ereignisse an Sonntagen im Jahr 2026. Vorlage ist die S203/2025. Frau Hein.
Ja, bei dieser Vorlage handelt es sich wieder um die jährlich wiederkehrenden Sonntagsöffnungen, die vorrangig durchs A10-Center oder eigentlich ausschließlich durchs A10-Center beantragt. Wir haben im Gegensatz zu den Vorjahren hier nicht mehr die Baumesse drin bei diesen besonderen Ereignissen. Und wenn Sie sich erinnern, hatten wir sonst auch immer noch eine ordnungsbehördliche Verordnung auf der Tagesordnung, die sich mit der Durchführung der Kunstart beschäftigte, die dann also als regionales Ereignis zu werten waren. Also wir haben, so wie die Antragstellung vom A10-Center war, jetzt hier nur eine Hochzeitsmesse und die zwei Tage für den Weihnachtsmarkt in der Beschlussvorlage für die Sonntagsöffnung.
Vielen Dank. Gibt es Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Ich bringe zur Abstimmung die Vorlage S203/2025. Wer dieser zustimmen möchte, der möge das bitte jetzt tun. Ich zähle 9 dafür. Wer ist dagegen? Fünf zähle ich. 1, 2, 3, 4, 5. Gibt es Enthaltungen? Eine Enthaltung, dann sind wir rum. Da fehlt noch einer. Dann haben wir uns irgendwo verzählt. Okay, also wir fahren rückwärts an? Nein. Okay, also wir sind zunächst bei den Stimmen dafür. Also wer dafür ist, dass geöffnet wird? Okay, also die Vorlage meint, wer dafür ist, dass an den Sonntagen geöffnet werden darf, der möge bitte jetzt seine Hand erheben. Gibt es Gegenstimmen? Dann sind wir bei 6. Und Enthaltungen? Eine Enthaltung. Jetzt ist alles schön. Wunderbar. Damit ist diese Vorlage beschlossen. Tagesordnungspunkt 8.13, Ergänzung und Änderung der Bausatzung der Stadt Wildau. Das ist eine Fraktionsvorlage. Nummer ist die F205 aus 2025, eingebracht von der Fraktion CDU/GfW/Grüne. Wollen Sie mal ausführen, Herr Debus?
Ja, ganz kurz, vielen Dank. Wir haben unseren Änderungswunschantrag bereits im Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung vorangebracht. Wir wollen nämlich da einigermaßen Rechtssicherheit schaffen, dass wenn jemand schon vorausschauend ist und auf sein Grundstück vielleicht ein paar Jahre bevor er dann einen Baum wird fällen müssen, bereits neu pflanzt, dass dieser Baum dann als Ersatzpflanzung anerkannt werden kann. Wir wollen ja für die Zukunft sicherstellen, dass vor allem in der Waldsiedlung die diesen Charakter bestehen bleibt. Und wir wollen Anreize dafür schaffen, dass Menschen schon vorausschauend Bäume pflanzen, auch wenn sie vielleicht in den kommenden Jahren vielleicht mal einen Baum werden fällen müssen. In der Diskussion im Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung haben wir dann aber festgestellt, dass es durchaus noch weiteren Änderungsbedarf gibt. Und deswegen haben wir auch unsere Vorlage entsprechend angepasst, dass die Verwaltung im Jahr 26 dann eine entsprechende Neufassung vorstellen möchte, die wir dann weiter in einer kleinen Gruppe diskutieren können und dann irgendwann mal im Jahr 26 inklusive diesen von uns eingebrachten Passus dann zur Abstimmung vorlegen kann. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank. Gibt es Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Wir dürfen also abstimmen über die Vorlage F205 aus 2025 in der, wie Herr Debus ausgeführt hat, veränderten Variante. Wer hier zustimmen möchte, möge das tun. Wir sind einstimmig. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 8.14, Beschluss zur Teilnahme an der Gartenauszeichnung Natur im Garten. Vorlagennummer ist die S207 aus 2025. Da ich hier vielleicht inhaltlich mich einbringen möchte, übergebe ich an dieser Stelle die Sitzungsleitung an meine Stellvertreterin Frau Krischan.
Genau, sie übernimmt die Sitzungsleitung zur Vorlage S207. Ich verlese noch mal kurz die vier Punkte. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: erstens, die Stadt wird Lizenznehmer der Aktion Natur im Garten. Zweitens, die Teilnehmer tragen einen Unkostenbeitrag für die Plakette in Höhe von 20 Euro. Drittens, der Bürgermeister wird beauftragt, bis zu 3 ehrenamtliche Interessenten zu suchen, die Gärten der Teilnehmer bewerten und diese gegebenenfalls auch beraten. Entschuldigung, es waren 3 Punkte. Möchte jemand dazu ausführen? Ich lasse erst mal Frau Jordan was dazu sagen. Ist das okay? Gut.
Ja, diese Vorlage ist ja gemeinsam in der Klimaschutz AG entstanden. Und zwar war ja der Ursprung, die Klimaschutz AG besteht ja sowohl aus der Verwaltung als auch Mitgliedern der Stadtverordneten und auch Bürger und sachkundige Einwohner. Die ursprüngliche Idee war ja, mit der wir dort in die Diskussion gestartet sind, einen Gartenwettbewerb zu initiieren. Und im Laufe der Diskussion sind wir dann doch zu der Erkenntnis gekommen, dass wir keinen Gartenwettbewerb starten wollen, sondern uns dort beteiligen wollen an dieser Aktion. Das ist eine Aktion, die in Österreich ihren Ursprung hat und seit kürzerer Zeit auch in Brandenburg die Möglichkeit besteht, sich dort zu beteiligen. Wir haben das, denke ich mal, in der Klimaschutz AG sehr lange und sehr ausgiebig diskutiert und haben dann hier so diesen Konsens gefunden und auch diese drei Eckpunkte und entsprechend die Beschlussvorlage vorbereitet. Im Hauptausschuss kam, glaube ich, noch mal die Frage nach der Beteiligung der Bürger oder der Teilnehmer an der Plakette. Das ist Tatsache auch allgemein üblich, wird also in vielen Kommunen gemacht. Teilweise müssen dort auch die kompletten Kosten getragen werden und teilweise werden dort auch noch Kosten, andere, also weitere Kosten umgelegt, zum Beispiel für diese Bewertung. Also hier in unserem Umfeld gibt es noch keine geschulten Bewerter oder Berater für diese. Deswegen hatte uns das Umweltamt dort empfohlen, doch eigene Leute zu schulen, damit eben aus, was weiß ich, vom anderen Ende des Landes jemand anreisen muss. Die Kosten müssen ja dann auch irgendwie getragen werden. Ja, so viel erstmal so zu den Eckdaten und zum Entstehen dieser Vorlage.
So, hab jetzt Enno von Essen auf der Rede.
Ja, vielen Dank. Ich bin so ein bisschen überrascht worden von dieser Vorlage. Und mal abgesehen davon, dass es keine Unkosten gibt, sondern nur Kosten, frage ich mich, was das Ziel dieser ganzen Vorlage ist. Ich habe das nicht so richtig verstanden, habe aber so ein bisschen Schwierigkeiten mit Ideen, die aus Österreich nach Deutschland kommen, aus der Historie bedingt, und würde der Stadt empfehlen, die Gestaltungssatzung, an der sie ja arbeitet, eher voranzubringen. Und würde mich freuen, wenn wir da vorankommen, anstatt, ich sag mal so, Kleinwettbewerbe hier zu veranstalten, bei denen noch nicht mal klar ist, was das jetzt eigentlich kostet für die einzelnen Leute. Und werde das hier heute deshalb ablehnen. Danke.
Weitere Wortmeldungen? Herr Karwinkel, dann Herr Seliger, dann Herr Vulpius. Herr Karwinkel.
Genau, ich habe noch mal eine Nachfrage zur Thematik. Die hatte ich ja auch schon mal im Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung gefragt. Also es ist ja dann so, wenn wir die Leute schulen und die dann das machen und dann auch die Sachen bewerten und dann aber wahrscheinlich, wenn dann Leute wegfallen oder dann 3-4 Wochen später sagen, sie haben keine Lust mehr drauf oder keine Ahnung, man weiß es ja nicht, manchmal sind es ja auch Interessierte, die schulen das und nicht noch Experten, mit denen sie das ja schon zusammen erstellen lassen haben oder auch oder den Plan dazu. Kann die Stadt dann also wirklich das Geld dann auch zurückverlangen? Ich weiß, beim Ehrenamt ist es immer schwierig zu sagen, wenn wir gucken, aber wenn wir da ausschulen und sagen, die haben darauf keine Lust mehr, bleiben wir dann auf den Kosten sitzen oder gibt es da irgendeine Möglichkeit, sich das einzufordern?
Das muss man natürlich nochmal drüber nachdenken, wie wir das konkret machen. Aber wir haben natürlich keine Garantie, dass derjenige, der bleibt, genauso wenig, wie wir eine Garantie Mitarbeiter diese Schulung macht, ob der noch im nächsten Jahr bei uns arbeitet. Also diese Garantien gibt es natürlich nicht. Und wir müssen versuchen, das zu regeln mit demjenigen und gucken, dass es ein Interessierter ist, der das macht und auch gerne macht. Aber wie gesagt, eine Garantie kann natürlich niemand dafür geben.
Frage, ja?
Ja, aber verwaltungsseitig würde es so eine Möglichkeit geben. Also gab es schon mal so eine Fälle, wo man sich das dann von diesen Leuten zurückgefordert hat? Gibt es da eine Grundlage für, dass das die Stadt machen kann?
Da gibt es natürlich keine allgemeine Grundlage dafür und kann mich jetzt an so einen Fall auch nicht erinnern, dass wir sowas schon mal hatten.
Dankeschön.
Herr Dr. Seliger.
Ja, vielen Dank. Ich habe das jetzt auch erst mitbekommen, also was ich sehr begrüßen kann. Ich habe auch keine Angst vor Österreichern. Die haben schon viele gute Ideen auch nach Wilder gebracht. Stadt Lesen fand zweimal statt, kommt aus Salzburg. Also insofern gibt es da keine Vorbehalte und ich finde das eigentlich sehr konsequent, weil wir uns ja auch hier unterhalten über Begrünung von Busdächern, um Stuppen, um unseren Kurpark und Baumgehölze. Insofern denke ich, dass es im Gesamtkonzept sehr passend ist zu dem grünen und nachhaltigen Anstrich, den wir uns hier in Wildau verpassen wollen. Insofern ist es nur konsequent und die Kosten, über die wir reden, dem, was wir jetzt bislang besprochen haben, sind ja doch eher marginal. Das kann nicht der Grund sein.
Herr Vulpius.
Vielen Dank. Weil Herr von Essen gefragt hat, worum es da eigentlich geht, will ich versuchen, das wiederzugeben, was ich verstanden habe in der AG natürlicher Klimawandel, zu sensibilisieren für naturnahes Gärtnern. Was das meint, kann man quasi herausfinden, wenn man sich mit diesem Kriterienkatalog beschäftigt, also den letztendlich ja die dann geschulten Ehrenamtlerinnen durch Wildau tragen und entsprechend die Gärten bepunkten. Es geht also um verschiedene, also es geht darum zu sensibilisieren, dass die Leute in ihren Gärten, also ein paar Beispiele, zum Beispiel verschiedene einheimische regionale Gehölze anpflanzen. Es geht darum, dass sie nicht nur Rasen, sondern auch zumindest in Teilen Wildblumenwiesen in ihren Gärten haben. Es geht darum, dass auch in gewissen Bereichen sogenannter Wildwuchs zugelassen wird, möglichst auch mit Pflanzen, die zur Selbstaussaat geeignet sind, also immer alles auch unter dem Blickwinkel einheimisch. Es geht um sogenannte wilde Ecken. Das sind dann also die Stellen, wo sich auch mal der Igel oder andere Kleinsäuger verstecken können oder Vögel. Es geht darum, Sonderstandorte wie Feuchtbiotope oder spezielle Trockenbiotope auch im Garten unterzubringen. Es geht darum zu fördern, dass standortgerechte Bäume gepflanzt werden, wenn denn welche gepflanzt werden. Was haben wir noch im Katalog? Es geht um solche Geschichten wie Komposthaufen, Wurmboxen, dass es die dann in den Gärten gibt, also dass quasi der entsprechende Kreislauf dann auch quasi im Garten ja umgesetzt wird. Umweltfreundliche Materialwahlen um Nützlingsunterkünfte, ne? Also alle kennen sicherlich diese Nistkästen für Vögel oder für Insekten, diese kleinen Hotels. Es geht um Regenwassernutzung, also glaube ich ein Riesenthema auch in Wildau. Das haben wir an anderen Stellen ja schon gerne diskutiert. Es geht ums Mulchen ohne Kunststoff- oder Plastikfolien und viele andere Geschichten, wie gesagt, die abgefragt werden. Idee ist, glaube ich, dass diese Aktion bekannt wird, dass damit natürlich auch dieser Kriterienkatalog bekannt wird, der sehr umfänglich beschrieben ist und quasi auch als Handreichung funktioniert. Also wenn ich quasi an diesem Wettbewerb oder an dieser Auswahl teilnehmen will, kann ich mir diese 7 DIN A4 Seiten quasi reinziehen und kann gucken, okay, wofür kriege ich denn die Punkte, die ich ja haben möchte, um später vielleicht diese Plakette an meinen Gartenzaun nageln zu dürfen. Wofür kriege ich die eigentlich? Und bei der Beschäftigung quasi mit diesem Punktesystem kriege ich zusätzliche Ideen, was vielleicht noch gut sein könnte für ein naturnahes Gärtnern. Und im Prinzip geht es dann, glaube ich, einfach darum, das immer bekannter zu machen und vielleicht auch dem Gartennachbarn dann irgendwann mal das an die Hand zu geben, weil der nämlich fragt, Mensch, was ist das für eine tolle Plakette, die du da an deinem Gartenzaun hast, so ins Gespräch zu kommen und die Idee quasi noch breiter aufzustellen. Und um es mit den Worten meines Kollegen Dr. Seliger zu sagen, also 1.100 Euro. Also ich glaube, das sollte uns an dieser Stelle Naturschutz dann auch wert sein. Vielen Dank.
So, ich habe jetzt Herrn Scheiner auf der Rednerliste, dann Frau Scheiner.
Was mir noch nicht so ganz klar ist, diese 350 Euro für die Schulung, die kriegt dann der Lizenzgeber, der schickt uns jemanden, der die schult.
Vom Lizenzgeber werden gemeinsam mit dem Landesumweltamt Schulungen angeboten. Das ist auch sehr ausgiebig und dort wird natürlich dann die Gebühr fällig oder die Lehrgangskosten.
Frage beantwortet, dann habe ich Frau Scheiner, dann Herr Weidler.
Ich will jetzt gar nichts zum Inhaltlichen sagen, sondern nur ganz kurz zu der Frage, ob man diese Ehrenamtler in irgendeiner Form binden kann. Das weiß ich zwar fürs Kommunalrechtlich, aber ich kann sagen, dass man Arbeitnehmer nur ganz begrenzt binden kann über Weiterbildungsmaßnahmen, die man als Arbeitgeber bezahlt. Von daher wird das bei ehrenamtlich Tätigen sicherlich in keinster Weise möglich sein. Und wie Frau Jordan schon gesagt hat, letzten Endes weiß man auch bei hauptamtlichen Mitarbeitern nicht, ob die unter Umständen sich verändern wollen. Insofern kann das, glaube ich, nicht das Kriterium sein.
Okay, Herr Weidler, dann Herr von Essen.
Ja, wir haben das Thema ja schon breit diskutiert im Umweltausschuss und meine Idee kam anscheinend denn da an der Stelle nicht so gut an. Also was heißt nicht so gut an, zumindest hat es nicht dazu geführt, wo es hinkommen sollte. Genau aus dem Grund werde ich mich tatsächlich heute hier enthalten. Ich hätte es tatsächlich schön gefunden, wenn wir da tatsächlich eine Bedarfsermittlung gemacht hätten. Das hätte man tatsächlich über den Stadtboten zum Beispiel machen können, wer dann überhaupt darin interessiert ist. Also so eine Abfrage hätte man ja tatsächlich auf der Webseite stellen können, beziehungsweise über den Stadtboten. Und dann hätte man auch eventuell vielleicht als allererstes Zugpferd eine eigene Rubrik vielleicht im Stadtboten gemacht, von wegen, ja, Wildhaus schönster Naturgarten, reichen Sie das ein, lassen Sie sich bewerten und so weiter und so fort. Also ich glaube, das wäre vielleicht eine erste sehr günstige Maßnahme gewesen, um überhaupt den Bedarf zu ermitteln und schon mal die ersten Kriterien quasi vorzulegen. Finde ich tatsächlich schade, dass das quasi nicht mit aufgenommen worden ist, die Idee, weil wir tatsächlich auch an der Stelle immer noch ein bisschen Zeit gehabt hätten. Also man muss ja jetzt auch nichts übers Knie brechen. Wie gesagt, ich finde die Idee toll. Naturnahes Gärtnern ist super ökologisch und mit Sicherheit auch sehr, sehr wertvoll und sollte tatsächlich jeder machen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die das tatsächlich denn auch machen, denen ist das am Ende des Tages vielleicht dann doch ein bisschen egal, ob dann da jetzt eine Plakette denn noch da dran liegt oder nicht, weil ich glaube, das ist so ein bisschen ideologisch auch getrieben und ich glaube, Battle of the Yards im Stadtboten, das hätte vielleicht eine bessere Wirkung erstmal erzielt, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Gibt's Leute, die daran teilnehmen wollen und sich abgeholt fühlen mit der Aktion oder halt nicht? Und dann hätte man sehen können, wenn es dann wirklich die Resonanz gibt, dass man denn das ganze Pferd weiter nach vorne schiebt. Danke.
So, dann Enno von Essen.
Ja, also vielen Dank für die Erklärung, Herr Wolpius. Hat mir sehr weitergeholfen, das zu verstehen. Ich frage mich Folgendes. Da sind ja eine ganze Menge Kleingärten in Wildau, die ja möglicherweise sich animiert sehen, daran teilzunehmen. Sind denn diese Aktionen ausnahmslos, also die in diesen Bögen drin stehen, ausnahmslos Kleingarten rechtskonform? Und wenn nicht, wer übersetzt den Leuten das? Weil ansonsten setzen die diese Maßnahmen um und dann kommt jemand von der Stadt nötigenfalls oder von dem Kleingartenverein oder wer auch immer und sagt, nee, guck mal, das ist hier ein Kleingarten, danke, dass du das gemacht hast, das musst du jetzt alles wieder abreißen. Und die Frage ist, wer vermittelt den Leuten das? Wird es da eine Angleichung geben? Haben die überhaupt die Möglichkeit, eine Plakette zu kriegen, weil sie bestimmte Maßnahmen nicht umsetzen können, werden die dann aus der Wertung rausgenommen oder bleiben die in der Wertung drin oder wie ist das Ganze zu verstehen?
Ich schau mal, wer ist diese Frage zu beantworten? Das habe ich gesehen, auch als Antwort. Gut, ja.
Muss ja auch nicht sofort erfolgen. Ich versuche das mal vielleicht auch im Zusammenhang mit Herrn Weidler. Also ich kann ja noch jemand ergänzen. Aber ich denke, das, was Herr Weidler angesprochen hat, ist ja schon auch interessant. Und das wird sicherlich auch Aufgabe der AG sein. Jetzt nicht in dem Sinne, wie Sie das meinten, eine Vorabfrage, sondern das ist die Frage, wie bringen wir das jetzt überhaupt in die Bevölkerung? Also das ist Aufgabe der AG. Und da war ja geplant und auch schon im Umweltausschuss vorgestellt, so die ersten Ansätze waren vielleicht eine Auftaktveranstaltung zu machen. Sicherlich wird auch noch darüber im Vorfeld informiert werden. Und genau, aber das ist genau die Frage, die sich noch dann daraus ergibt. Erstmal ist das der Rahmen und wir sind sehr dankbar, jetzt diesen Kriterienkatalog zu haben. So, und das ist halt ein Kriterienkatalog der Initiative Natur im Garten. Das sind halt ganz klare, wie auch Herr Wolpius jetzt schon beschrieben hat, Maßnahmen, die man im Garten, die im Garten dazu führen, dass es eine ökologische Vielfalt gibt. Also die wirken sich für Insekten auf die Vielfalt der Insekten aus, auf die Bodenqualität aus, auf den Wasserhaushalt aus. Das ist eigentlich, also dazu braucht, wieso, es ist nicht dazu rechtskonform, muss das in dem Sinne, glaube ich, gar nicht sein, sondern das sind ökologische Kriterien, die auch nachweislich zu einer Verbesserung der Umwelt führen. Und das ist im Grunde ja auch der Gedanke, der dahinter steckt, dass man auch die Kleingärten wie Herr Seliger auch schon erwähnt hat, das ist noch ein Baustein, dass man eben auch den Schatz der Kleingärten hebt, um die ökologische Vielfalt in Wildau einfach zu erweitern, zu vergrößern und so resilienter zu werden im Naturschutz. Also einfach das, das ist das, was ich jetzt zu sagen habe. Reicht Ihnen das?
Dann würde ich auf der Rednerliste weitergehen. Da steht jetzt, ja. Na, es ist ja niemand anders da, der die Frage beantworten möchte. Insofern.
Ja, aber das kann doch ja nicht sein, dass wir keine Frage beantwortet bekommen in der Stadt. Also danke für die Erklärung. Ja? Die Frage war ja nur gewesen, was wäre, wenn Sachen zurückgebaut werden müssen.
Gut, ich sehe zur Beantwortung der Fragen jetzt doch Meldung.
Ich wüsste jetzt nicht, wie diese Aktion mit dem Bundeskleingartengesetz kollidieren könnte. Also es geht um naturnahe Gartengestaltung. Also das kann ja also, wie gesagt, verstehe die Frage jetzt nicht so ganz, weil ich mir das nicht vorstellen kann, wie das kollidieren könnte oder sollte.
Da wird ja nichts gebaut. Also da geht es darum, welche Blumenerde verwendet man? Torffrei. Warum torffrei? Also der Kriterienkatalog, wir können ihn gerne zuschicken. Also was die Arbeitsgruppe wirklich, denke ich, dass das so ein Manko versäumt hat, ist zumindest in dem Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung, das vorher mal vorzustellen. Es wurde dann gleich im Rahmen des Beschlusses vorgestellt. Ja, also dass genau. Man einfach so nochmal diskutiert, um einfach den Kenntnisstand darüber zu erhöhen. Also das ist jetzt gar nichts Neues und Weltbewegendes. Viele Maßnahmen kennt man sicherlich auch, wenn man sich mit dem Umweltschutz beschäftigt hat. Also da werden ja keine Baumaßnahmen im Garten durchgeführt, sondern da geht es, dass man Beikräuter stehen lässt, um die Insektenvielfalt und die Nahrungsvielfalt für Insekten und dadurch die Insektenvielfalt zu erhöhen. Da geht es, was Herr Wulpius auch schon sagt, um Insektenhotels, um die Bewässerung. Also da wird nichts Großartiges bebaut. Da wird eher, Herr Wilde sagte das schon, man gibt Geld aus für Gärten, die vielleicht weniger gestaltet werden, wobei auch naturnahe Gärten ihre Schönheit haben können.
Das ist halt Entschuldige, dass ich unterbreche, Empfinden. Jutta. Ich glaube, das ist klar gekommen. Das ist rübergekommen. Ich glaube, das ist klar geworden. Für mich ist aber auch noch nicht die Frage beantwortet, die Herr von Essen jetzt gestellt hat, bezüglich der rechtlichen Thematik. Und da würde ich jetzt, wenn ich darf, Herr Wulpius ruckelt die ganze Zeit, um auf diese Frage zu antworten. Das würde ich jetzt mal zulassen.
Also Herr von Essen, ich habe jetzt das Bundeskleingartengesetz auch nicht griffbereit und daneben gelegt, aber ich hoffe, ich kann beruhigen. Also es geht ja im Prinzip nicht darum, alle Kriterien zu erfüllen. Also ich glaube, dass man, um die notwendige Punktzahl zu erreichen, dass auch in einem Kleingarten nach Bundeskleingartenverordnung auch entsprechend umsetzen kann. Frau Krebs hat schon gesagt, es geht, also einen Punkt kriege ich, wenn ich auf Torf verzichte. Ich in meinem Kleingarten machen und sollte ich aus vielerlei Gründen auf jeden Fall tun. Verzicht auf Pestizide gibt einen Punkt. Also das sind übrigens Punkte, die ich kriegen muss. Das ist kein Kann, die muss ich kriegen. Verzicht auf Pestizide, glaube ich, würde auch einem Kleingarten gut tun. Ich glaube nicht, dass was anderes in der Verordnung steht. Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger ist mit Sicherheit gedeckt, auch von der Verordnung. Und dann geht es in den anderen Blöcken nur noch darum, dass ich mindestens 5 Punkte kriegen muss aus einem großen Angebot an, ich kann punkten. Da kriege ich einen Punkt für, mache dieses Feuchtbiotop. Das geht mit Sicherheit in einem Kleingarten. Also so ein Kleinteich, also in so einem Teich, in so einem Kleingarten, das haben wir alle schon mal gesehen. Also die können nicht alle. Dann mache ich halt keinen Teich, dann mache ich ein kleines Sumpfbeet. Also das sollte allemal möglich sein. Es geht darum, heimische Bäume zu pflanzen, wenn ich denn pflanze. Es geht darum, vielleicht nicht die Forsythe zu pflanzen, weil die halt den Bienenzucker null bringt, sondern halt, keine Ahnung, an der Stelle halt den Faulbaum, der genauso aussieht, halt aber nur auch entsprechend Nektar anbietet. Also quasi Sensibilisierung für diese kleinen, feinen, aber doch entscheidenden Unterschiede letztendlich zu bewirken. Das ist das Thema. Ne? Also umweltfreundliche Materialwahl kann nicht im Gegensatz zu einer Verordnung für Kleingärten stehen. Regenwassernutzung. Also wenn... Pflanzungen.
Aber gerade diese Kleingartenverordnung, zumindest mit meinem laienhaften Verständnis, schreibt doch sogar vor, dass ich bestimmte Flächen bepflanzen muss. Also die dürfen ja gar nicht nur Rasen haben, die müssen ja sogar Beete haben.
Aber
kritischen Punkt übrigens für Gemüseanbau.
Bitte keine Zwiegespräche. Und ich glaube, wir leiden jetzt genau darunter, was Jutta Krebs angesprochen hat, dass wir halt das Papier, aus dem du vorgelesen hast, das hätte ich auch noch gefragt, nicht zur Verfügung hatten und in diese Fachdiskussion im Umweltausschuss halt nicht gekommen sind. Das ist jetzt ein bisschen schade und das merken wir jetzt gerade, glaube ich. Mein Vorschlag ist, wir arbeiten trotzdem die Rednerliste ab und kommen dann vielleicht, weil wir hatten im Umweltausschuss ja auch die Frage schon gestellt, wollen wir die Vorlage nochmal zurücknehmen oder vertagen? Da bestand im Umweltausschuss keine Bereitschaft zu. Ich frage es nochmal. Aus meiner Sicht würde das Sinn machen, weil die Emotionen oder das über das, was hier diskutiert wird, glaube ich noch nicht. Also es ist schade, weil es kommt jetzt schon durch, dass man sich enthält oder dass man dagegen stimmt, obwohl es eigentlich eine gute Sache ist. Das fände ich jetzt schade und würde nochmal fragen wollen, ob wir vielleicht vertagen. Da es ja eine Verwaltungsvorlage ist, gucke ich jetzt noch mal Frau Jordan an. Wir machen die Rednerliste gleich weiter. Ich wollte es einfach nur mal anregen. Vielleicht könnte das.
Ich bin jetzt so ein bisschen überrascht über die Diskussion, weil ich schon im Umweltausschuss. Wir haben eine Arbeitsgruppe. Da sind aus jeder Fraktion Leute entsandt worden. Und dann gehe ich natürlich davon aus, dass das auch in die Fraktionen weitergetragen wird. Ne, wir haben ja jetzt auch nur, sag ich mal, in der Vorlage geht es ja nur um die Eckdaten. Das Inhaltliche ist ja nicht Grundlage der Vorlage. Ne? Also das wäre meine Bitte, weil wir haben ja jetzt schon wieder neue Arbeitsgruppen, wo wir Dinge erarbeiten sollen, dass das dann auch irgendwie weitergetragen wird.
Verstanden, Vorlage bleibt drauf, war ein Versuch auf meiner... Ja. Aber Sekunde, eins nach dem anderen. Meine Rednerliste zeigt Herrn DeVos.
Ja, vielen Dank. Was mir jetzt über die letzten paar Tage noch im Kopf gespielt hat, ist die Rückfrage, inwiefern man da mit den Nachbarkommunen konkret gesprochen hat. Weil wir wollen 3 Menschen für Wildau schulen, okay. Vielleicht reicht es auch, wenn wir insgesamt 4 Menschen für Zeuthen, Eichwalde, Wildau und Schulzendorf erstmal schulen und dann weiterschauen. Diese Thematik haben wir, sorry, ich bin ja auch schuld dran, ich war auch im Umweltausschuss, aber diesen Punkt haben wir gar nicht erst in Detail dort im Ausschuss besprochen. Es wäre aber total sinnvoll, also man merkt ja kaum, wo jetzt Wildau aufhört und wo Zeuthen zur Not anfängt. Vielleicht wäre das mal eine richtig gute Vorlage für einen gemeinsamen Beschluss, mit Zeuthen, mit Eichwalde, mit Wildau und mit Schulzendorf. Dann braucht nicht jede Gemeinde potenziell 3 Menschen zu schulen, sondern jede Gemeinde dann vielleicht 1 oder 2 und dann schafft man ein bisschen Vertreterregelung. Und wenn mal jemand von seiner Wohnung in Wildau in sein Eigenheim in Zeuthen umzieht, dann bleibt er vielleicht trotzdem die Region Experte zur Verfügung stehen. Aber das mal am Rande. Prinzipiell bin ich einverstanden. Ich finde es aber halt eine super tolle Thematik auch für unseren regionalen Austausch. Danke.
Auf meiner Liste war jetzt noch mal Frau Krebs, aber ich wusste nicht, du hast das, glaube ich, schon in der... Aber in Anbetracht der Zeit würde ich mich freuen, wenn wir etwas kürzere... Ja, danke.
Schön. Ja? Aber man kann das durchaus in den Regionalausschuss mit einbringen. Also ich denke, diese Vernetzung, also ich finde, das hält uns jetzt nicht davon ab, das in Wildau schon mal zu machen, aber das dann übergreifend zu machen, den könnte mir auch vorstellen, dass es in Zeuthen relativ schnell durchgeht. Würde ich mir vorstellen. Und dann hätte man viele Kleingärten. Wunderbar. Also, und man könnte sich da wahrscheinlich wirklich, hat Synergieeffekte, wenn es darum geht, die Gärten zu begutachten, weil das wird dann hoffentlich auch ein bisschen Arbeit werden, weil es dann doch einige gibt, die da Interesse haben. Also ja, finde ich an sich gut, aber würde jetzt nicht nehmen, dass das jetzt in Wildau jetzt nicht gemacht wird. Also so darüber berichten und Mitstreiter finden.
Ich habe Herrn Vulpius auf meiner Liste.
Ja, weil die Frage nach Vertagung kam. Also ich werbe dafür, das heute zu behandeln und werbe natürlich dafür, dem zuzustimmen, aus dem Grund, dass ja dann diese drei Ehrenamtlerinnen A noch gefunden werden müssen oder bis zu drei Ehrenamtlerinnen noch gefunden werden müssen, wobei da gab es schon durchaus ja Bereitschaftserklärungen in der AG von einzelnen mitwirkenden EhrenamtlerInnen. Das zum einen, und dann müssen die ja noch zu dieser Schulung. Und das ist tatsächlich eine mehrtägige, also Frau Jonner hat es ja ausgeführt, eine etwas aufwendigere Geschichte. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie oft das angeboten wird. Und wir haben ja jetzt schon in der AG, weil die, das diskutieren wir ja tatsächlich auch schon länger, ich sag mal, das Jahr 25 so ein bisschen verloren. Wir wollten eigentlich 25 ja schon in dem Bereich was machen. Es wäre jetzt schade, wenn wir 26 auch noch dadurch verlieren würden, dass wir jetzt hier in den zeitlichen Verzug geraten und dann diese Schulungstermine, keine Ahnung, erst irgendwann nochmal sind dann die nächsten, die wir erreichen können. Vielen Dank.
Herr Sommerfeld.
So, ja, immer noch? Sorry, ich hatte mein Mikrofon noch aus. Ich möchte mich erstmal bedanken für die Vorrede durch Herrn De Vos. Ich finde das nämlich auch sehr einen ja, sehr wichtigen Punkt, dass man das sogar in den Regionalausschuss mit reinbringt. Ich glaube, da kann man noch mal viel Potenzial mit rausholen und auch gemeinsam vielleicht einen Beschluss noch mal mit den anderen Kommunen herbeiführen. Grundsätzlich liegt mir noch eine Sache am Herzen, und zwar ist mir jetzt natürlich bewusst, dass das erstmal ein allgemeiner Vorstoß sein sollte, aber im Detail würde ich mich dann noch freuen, wenn die AG das mitnimmt, und zwar, wie soll dann, oder nicht als Frage direkt formuliert, aber sich darüber Gedanken zu machen, wie diese Ausschreibung oder nicht Ausschreibung, aber dieser ja, dieses Öffentlichkeit machen der Möglichkeit zur Ausbildung durch die Stadt finanziert, dann ja ausgestaltet werden soll und dann auch transparent kommuniziert wird an die Bürger und dann auch für mich oder generell, dass keine Probleme im Nachhinein entstehen, dass wie viele Leute haben sich denn darauf beworben und vielleicht auch nach welchen Kriterien wurden denn diese Leute ausgewählt, die dann gefördert werden soll. Das wäre mir noch ein Anliegen, dass das dann, sollte es zu einem positiven Votum heute kommen, mitgenommen wird. Ich finde das sehr spannend und ich glaube, da gibt es diverse Bewerber und ich glaube, auch eine große Bewerberzahl könnte man natürlich öffentlichkeitswirksam nutzen, um das dann nochmal zu präsentieren. Genau, das vielleicht noch als Einschub von mir. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Dr. Seliger. Dann Herr Karwinkel.
Also Seliger reicht immer, ne?
Ja.
Also. Ich finde die Indikatorik oder die, ihr habt die Liste halt nicht, ne? Das ist ziemlich schade, weil die Seiten 6 und 7 gehen speziell auch auf die brandenburgischen Verhältnisse ein in Richtung Klimawandel. Also ich habe mir das auch mehrmals angeschaut. Ich hätte es auch gestern erst bekommen. Das ist schade, dass sie es nicht hatten, weil ich finde die Indikatorik schon ziemlich bestechend. Mehr nicht.
Herr Karwinkel. Dann Frau Scheiner.
Ich hatte mich ursprünglich gemeldet zum Thema Kleingartengesetz bzw. Satzung, weil ich den Eindruck habe, dass wir schon wieder jeden Eventualfall regeln wollen. Wenn ich Mitglied in einem Kleingartenverein bin und mich an so einer Aktion beteiligen will, ist das wohl selbstverständlich, dass ich mich persönlich darum kümmern muss, was ich nach meiner Kleingartensatzung und dem Bundeskleingartengesetz darf und was nicht. Also ich meine, das ist doch wohl selbstverständlich, dass ich mich an diese übergeordneten Dinge halten muss, bevor ich an so einem Wettbewerb teilnehme. Aber was ich jetzt kurz noch anfügen will, nachdem die Diskussion ein bisschen fortgeschritten ist, es gibt ja offensichtlich doch noch viel Diskussionsbedarf und viel Informationsbedarf vor allen Dingen. Von daher macht es vielleicht doch Sinn, wenn wir das noch einmal zumindest auf die nächste Sitzung vertreten, diese ganzen offenen Fragen vielleicht bis dahin geklärt haben und alle dann, nicht nur die Mitglieder der Arbeitsgruppe, sondern alle dann auf dem gleichen Kenntnisstand sind.
Herr Scheiner, jetzt kommt's.
Tja, wie soll ich sagen? Meine Worte recht.
Ist das jetzt ein Antrag? Also nicht an die Frau, das ist ja schon passiert, sondern... Ja, deswegen frage ich, ist das jetzt ein Antrag, bevor wir jetzt hier komplett abgleiten aufgrund der fortgeschrittenen Zeit? Gut, dann übergebe ich an Herrn Weidler das Wort, der offenbar einen Antrag stellt.
Ja, tatsächlich dachte ich, dass ich vorher
früher dran bin. Aber ja, ich würde jetzt tatsächlich einen Antrag stellen zum Vertagen der Debatte. Also tatsächlich, dass der Tagesordnungspunkt heute zurückgezogen wird, wenn die Verwaltung das freiwillig nicht macht. Es gibt so viel Diskussionsbedarf an der Stelle. Also ich glaube tatsächlich, das steht uns ganz gut zu Gesicht, wenn wir das tatsächlich einfach nochmal auf die nächste Periode aufnehmen, um da alle Einzelheiten zu diskutieren. Und das stelle ich hier quasi zur Abstimmung. Danke.
Rückverweisung in den Ausschuss.
Genau, Rückverweisung in den Ausschuss. Danke.
Eigentlich nicht, aber so wäre es richtig. Also in unserer Geschäftsordnung steht es leider genau falsch mit drin. Das ist das Problem.
Was haben wir denn mal jetzt schon mal geschafft? Und wie machen wir es jetzt? Verweisung, okay. Gut, es gibt offenbar keine Wortmeldung mehr. Ich frage nur ganz schnell. Nein? Wunderbar. Dann stimmen wir jetzt über den Antrag ab, ob der Antrag zurückverwiesen werden soll in den nächsten Zyklus, in den Fachausschuss und dann wieder zur Beschlussvorlage vorgelegt. Darüber stimmen wir jetzt ab. Wer ist dafür?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ich sehe 10. Ich sehe 10. Wer ist dagegen? Entschuldigung.
1, 2, 3, 4, 5. Tommy,
wer enthält sich?
1,
2, sind auffallend 17. Wunderbar. Damit ist der Antrag angenommen und die Beschlussvorlage wird zurückverwiesen in die Ausschüsse in den nächsten Zyklus. Vielen Dank für die anregende Diskussion. Es wird noch eine Frage, aber eine kurze.
Ganz kurz, Frau Krebs, wann ist denn das nächste Treffen der Umwelt AG? Dann trage ich mir den gleich ein, weil, wie gesagt, das ist ein wichtiges Thema.
Den
das
finden Votum Sie im Alres. Gucken Sie einfach ins Alres.
Ich hätte tatsächlich auch noch einen Wunsch. Können Danke. Wir jetzt, kann diese, das, woraus du vorgelesen hast, verteilt werden? Also das sind doch die Kriterien gewesen, ne? Das wäre ein Träumchen. Herr De Vos.
Ich würde auch bitten, dass entsprechende Infomaterialien zur Verfügung gestellt werden für den Regio-Ausschuss, den wir dann im ersten Zyklus 26 auch haben, damit wir da nochmal im Gespräch kommen mit den Nachbarkommunen. Wäre nett. Dann würde ich den Punkt entsprechend anmelden.
Herr Vulpius.
Um das, was Frau Jordan gesagt hat, nochmal aufzugreifen. Also die Einladung ist ja regelmäßig ausgesprochen, an der AG teilzunehmen. Und die Protokolle gibt es hinterher mindestens an alle die, also ein relativ großer Verteiler, die jemals an so einer AG teilgenommen haben.
Die stehen auch auf der Webseite.
Die Protokolle stehen auch auf der Webseite. Jetzt lohnt sich vielleicht sogar der Blick auf die Webseite, ob bei dem Protokoll vielleicht sogar dieser Kriterienkatalog dabei ist. Aber im Zweifel hat es dann dort niemand gefunden. Also von daher, glaube ich, kann man den auch nochmal zuschicken. Aber wie gesagt, fühlen Sie sich eingeladen, lesen Sie gerne die Protokolle und alle die, die aus Fraktionen dort teilnehmen und auch die Sachkundigen, die ja von Fraktionen ursprünglich genannt sind, dort teilnehmen, teilen Sie gerne das dort erworbene Wissen in Ihre Fraktionen. Also wie gesagt, dieser Kriterienkatalog dürfte zumindest in 3 von hier 4 anwesenden Fraktionen durchaus bekannt sein, weil mindestens 3 Fraktionen regelmäßig Menschen dorthin entsenden und auch in dieser Sitzung dabei waren, als wir über diesen Kriterienkatalog sehr ausführlich 2 Stunden lang geredet haben. Danke.
Gut, dann haben wir diesen Tagesordnungspunkt geschafft und ich übergebe die Sitzungsleitung wieder zurück.
Vielen Dank. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 8.15, Berufung einer sachkundigen Einwohnerin in den Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung. Vorlagennummer ist die S212/2025. Ich komischerweise hier nicht. In meiner, wo bin ich denn jetzt gelandet? Sorry. Ja, vielen Dank. Mein Alles ist kaputt. Genau, also S-Vorlage 212/2025. Es geht hier darum, Frau Herrmann als sachkundige Einwohnerin in den Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung zu berufen. Da hat die vorschlagsberechtigte Fraktion einen Sitz frei. Sie erinnern sich sicherlich daran, dass wir in der letzten SVV hier entsprechend eine Abberufung durchgeführt haben. Gibt es Fragen zu dieser Beschlussvorlage?
Wenn das nicht der Fall ist, darf ich zur Abstimmung bringen. Die S212/2025. Wer dieser folgen möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Und wir sind einstimmig. Vielen Dank. Damit darf ich um 21.15 Uhr den öffentlichen Teil offensichtlich noch nicht beenden. Herr de Vos.
Wir würden dann gerne eine Pause von 10 Minuten beantragen, nachdem Sie die öffentliche Sitzung geschlossen haben. Alle genug Zeit und dann können wir einmal durchatmen, bevor wir in die nicht öffentliche Sitzung kommen. 5 Minuten oder 7 Minuten, so ein Kompromiss dafür wären wir.
Nee, wenn die Fraktion eine Pause möchte, dann kriegt sie eine Pause. Ich gebe nur zu bedenken, dass wir also im Zweifel auch noch Menschen hier eingeladen haben für diesen Tagesordnungspunkt, den wir dann noch behandeln. Okay, also zunächst also, wie eben angekündigt, den öffentlichen Teil an dieser Stelle beenden. Bitte um Herstellung der Nichtöffentlichkeit und wir sehen uns wieder nach der Pause, richtig, nicht öffentlich, dann um. Reicht Ihnen 5:05, Herr de Vos? Wunderbar, 10:05. Vielen Dank.